ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin heute natürlich wie immer nicht alleine. Der liebe Paul ist bei mir. Paul, was geht?
Was geht ab? Da sind wir wieder.
What's poppin', mate? Ja, wie ihr hört, sind wir heute zu zweit. Jakob hat es mal wieder zerlegt. Der Mann hat es geschafft, irgendwie in den letzten 3 Jahren zweimal krank zu werden und zweimal waren wir in einem Stadion. Aber er war schon davor krank, also nicht wie ich, der immer, sobald er mal ins Stadion geht, direkt krank wird. Er hat es tatsächlich geschafft, davor schon krank zu sein, hat aber den Samstag irgendwie durchbekommen. Werden wir mit Sicherheit auch gleich ein bisschen drüber reden. Davor, Paul, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, Shoutout an das 5. Viertel. Für die Leute, die es kennen, ist ein Basketball-Podcast, höre ich sehr gerne.
Oh nein.
Nein, das ist keine Basketball-Frage, chill. Ich will nur den Shoutout geben. Und nicht schon wieder, Paul kriegt Basketball-PTSD.
Ich kann Basketball und Football nicht mehr hören.
Tut mir leid. Auf jeden Fall machen die immer eine Starting Five und dann stellen die immer 5 Fragen. Und eine Frage davon war, und die fand ich so geil, dass ich sie euch stellen wollte, aber ich muss sie jetzt vorziehen, weil Jakob keinen Bock auf uns hat. Gib mir ein Power-Ranking aus den 3 Haushaltsdingen, die ich dir jetzt nenne. Einmal Geschirr von Hand spülen, zweitens bügeln und drittens den Boden wischen. Was ist für dich das? Also sie haben es mit Start, Bench, Cut gemacht, das machen wir auch. Also eins musst du starten, das ist das, was du am liebsten machst. Benchen das, was ja gerade so okay, und Cutten das, was 100% weg muss. Was ist deine Top 3, dein Start, also, Bench, Cut?
Also bügeln ist direkt Cut. Also, ich habe nicht mal ein Bügelbrett. Ich habe hier noch nie gebügelt. Du kennst meine riesige Kleiderstange.
Ja, love it.
Und alles, was ich an Oberteilen anziehe, kann ich halt easy da aufhängen. Also ich habe da auch wirklich außer Hoodies alles hängen, was ich irgendwie obenrum anziehen kann. Ist halt saugeil. Und deswegen, keine Ahnung, spare ich mir das Bügeln oder so auch ein bisschen.
Fühle ich so hart. Ich habe kein Bügeleisen zu Hause. Ich hatte, in meiner alten Wohnung hatte ich einen Steamer. Also so, keine Ahnung, kommt so heiße Luft raus, das ging dann auch einigermaßen, aber selbst das war mit zu viel Aufwand. Und also, ja. Keine Ahnung. Kommen wir gleich zu, lass dich erst dein Ranking machen, dann erzähle ich meins.
Ja, das andere, meine Freundin wird wahrscheinlich auch lachen, aber besonders jetzt seit 2,5 Jahren bin ich mir hier einen am Abwaschen ohne Geschirrspüler.
Ich hasse es.
Es geht mir langsam so hart auf die Eier, aber ich glaube, Wischen geht mir noch mehr auf die Eier. weil Das ist hier sicher auch schon oft aufgekommen. Besonders Staubsaugen und Wischen sind die Dinge, die mich einfach so zum Schwitzen bringen. Und hier irgendwie Geschirr sauber machen und sowas, das geht so nebenbei. Ich werde hier später, werde ich mir auch noch Nudeln machen und da mache ich nebenbei auch so ein bisschen Geschirr und so. Das geht irgendwie. Aber Alter, Wischen und Staubsaugen, das ist für mich wie ein Workout.
Crazy. Ich hab's komplett anders, Paul. Komplett. Also für mich, das Allerschlimmste, was ich direkt cutten würde, ist von Hand spülen.
Das ist auch scheiße, aber ich habe mich dran gewöhnt.
Das ist das Schlimmste, was es gibt. Also dazu, ich bin vor 4 Jahren von zu Hause ausgezogen und da hatte ich dann quasi direkt eine Spülmaschine. Das war das Erste, was ich mir in meiner Wohnung mit meiner Ex damals zugelegt habe, weil wir gesagt haben, wir brauchen das definitiv. Es geht nicht ohne, weil sie ja vorher, wie die Leute, die richtigen OGs, die wissen das, 3 Jahre in Mannheim gewohnt und dort hatte sie so eine kleine Wohnung und keine Spülmaschine. Und irgendwann, also am Anfang war ich dann immer so ganz lieb, hab gesagt, wenn ich zu Besuch bin, brauchst du nicht spülen, dann komme ich her, dann mache ich das Geschirr, wenn du von der Arbeit kommst, ne, so auf lieb, man will ja ein guter Boyfriend sein. Das Problem ist, das ist irgendwann ausgeartet. Und irgendwann hat sie dann quasi die ganze Woche ihr Zeug angesammelt, weil sie wusste, okay, ich komme am Wochenende und ich werde diese ganze Scheiße spülen. Da bin ich immer in die Küche reingekommen. Und Bro, da war gefühlt halbes Ikea-Regal stand da rum, um gespült zu werden. Ich habe es gehasst. Vor allem Tupperdosen, die da noch zu waren. Du machst die auf und dann fällst du erstmal in Ohnmacht, als wärst du ein Gulag. Es ist so ekelhaft. Du plätscherst alles voll. Ich habe mir immer das T-Shirt versaut und nass gemacht. Ja, dann wurde ich richtig aggressiv dabei. Ich muss mich kurz in Rage reden, Bro. Du kannst gleich was dazu sagen. Und dann habe ich so aggressiv diese Teller gewischt und dachte immer so, warum mache ich die Scheiße? Dann brauchst du am Ende gefühlt 3 Geschirrtücher, um alles trocken zu bekommen. Von Hand spülen ist das Schlimmste, was es gibt. Ich hasse es.
Ja, aggressiv macht mich das auch immer. Und das nervt mich auch unfassbar. Deswegen auch Kuss an meine Freundin, die hier öfter mal, wenn ich Schicht habe, halt einfach chillt und dann aus Langeweile, weil sie so eine Liebe ist, mir das Geschirr noch mit abwäscht. Das ist wirklich der Übertraum, wenn ich hier nach Hause komme.
Wife Material, aber, Paul. Schlag zu.
Ja, aber das ist, also, ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, eine lange Historie mit dem Scheiß und es geht mir einfach nur noch auf die Nerven. Ich kann es auch kaum erwarten, wenn ich meinen habe.
Oh, das ist so big. Also, das ist wirklich das Beste, was man haben kann. Es ist so geil. Da einfach, du stellst es rein, du drückst einen Knopf, ist einfach Magie. Du machst 2 Stunden später auf, alles ist clean. Alles ist trocken, wenn du eine gute hast. Du kannst es einfach von da aus, außer die Tassen, da kommt immer ein halber Niagara-Fall von oben runter, wenn du die verkehrt rum drin stehen hast. Aber normalerweise ja, rückst das alles raus, du kannst es reinstellen.
Also ist es. Alter, du erklärst das wie so ein Indie-Game-Volk, ein Handy zu nutzen ist.
Ich erkläre es wie Memes. ja, also bei mir wäre ganz klar, von Handspielen ist ein Cut, das muss weg. Benchen würde ich, glaube ich, würde wischen, benchen. Ich finde es ultra kacke auch. Aber bügeln, ich bügel nicht, aber bügeln kannst du wenigstens so, okay. Du machst 3 Wäscheladungen, legst das alles bereit, dann stellst du dir ein Bügelbrett auf, machst den Fernseher an, guckst Netflix nebenbei oder so. Das stelle ich mir noch einigermaßen chillig vor. Das ist wie so ein kleines Minigame, während du dein Dings machst. Also wenn ich bügeln müsste, wäre es von den 3 Sachen das, was ich am liebsten machen würde. Aber wie du auch, ich bügel nicht. Also lieber ich gucke extra darauf, dass meine T-Shirts so Stoff haben, der nicht knittrig ist. Und wenn es knittrig ist, dann zieh ich es dann einfach nicht an.
Ja, wenn du da schön an deinem Bügelbrett sitzt, dann lege ich mich daneben auf die Couch und dann frage ich dich nochmal, ob du das mit dem Wischen nicht vielleicht eben kurz lieber machen willst.
Fair. Solange ich nichts von Hand spüre.
Doch echt Zeit
im Kauf. Ja, true. Shoutout an meine Mom. Meine Mom bügelt alles. Meine Mom hat Unterhosen gebügelt, Bettwäsche und so, wo ich mir dachte, Alter, ja, ihre Geschirrtücher, wo ich dachte, wieso bügelst du die? Naja, dicke Shoutout an meine Mom, die hört auch genau ab und zu den Podcast. Ganz liebe Grüße. Grüße an Mama Guido, wie der Chat letztens geschrieben hat. Gut, sorry, aber ich musste das unbedingt fragen, weil ich fand die Frage so geil und ich wollte das unbedingt mit dir besprechen. Mega nice.
Ja, das kann man ja doch irgendwie umdrehen und Mittwoch recyceln, dann darf Jakob auch nochmal seine Haushaltstipps hier raushauen.
Er muss das beantworten. Jakob ist so eine kleine Hausfrau, das weiß ich.
Ja, ey, so viel dazu. Speaking of Jakob, ihr habt ja eine kleine Tour am Wochenende gemacht und du hast ja gesagt oder hast ja am Ende auch noch ein bisschen was in deinen Rückblick reingeschnitten. Aber der Podcast ist natürlich auch immer unser Sprachrohr, einfach über das zu reden und ja, über das zu reden, was wir so fußballtechnisch auch im Real Life erleben. Deswegen, hau einfach mal ein kleines Roundup raus. Wie war es in der Allianz Arena gegen Stuttgart in der VIP-Lounge? Wen habt ihr so getroffen? Wie hat sich das angefühlt?
Ja. Hau mal raus. Also, ich glaube, zusammengefasst einfach surreal. Wie ist dazu gekommen? Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon kurz angeteased, auch hier im Podcast mit Jakob. Da war er noch ein bisschen skeptisch, weil wir die Karten noch nicht hatten. Aber ich habe ihm 30.000 Mal gesagt, wir kriegen die 1 bis 2 Tage davor. Auf jeden Fall habe ich über erstmal beste Grüße an die Jungs, die auch da vor Ort waren. Ich will jetzt nicht alle Namen nennen, weil dann vergisst man irgendeinen und dann fühlen die sich immer schlecht. Aber beste Grüße an die Jungs. Ihr wisst, wenn ihr das Ganze hier hört. Die sind öfter da gewesen. Und das kann ich aber sagen, über Marco und über Tim habe ich das Ganze dann organisiert bekommen und ja, hatte dann diese wirklich einmalige Gelegenheit, in so einer Sponsoren-Lounge drinne zu sein, mit Jakob zusammen. Dann das Spiel, ihr habt es gesehen, ich habe ein paar Insta-Bilder gepostet, nahezu Courtside, wirklich fast hinter der Auswechselbank der Gäste gesessen. Das waren die krassesten Plätze, die ich jemals in meinem Leben hatte, by far. Also ich habe noch nie in meinem Leben besser gesessen, nicht mal annähernd. Es war eine überkrasse Experience. Auch alleine, ich hatte noch so einen VIP-Parkplatz. Da bist du einfach ins Stadion reingefahren und warst dann in so einem Underground-Parkplatz. Total absurd. Bist dann aus diesem Parkhaus raus und warst plötzlich in der Arena drin. Das ist so crazy, Alter. Ja, dann haben wir uns gut vollgefressen. Es gab alles Mögliche an Speisen. Wir haben, glaube ich, du kennst mich und Jakob, wir haben es eben gesagt, wir haben es letzte Woche gesagt, also das, was wir am meisten dort vernichten werden, ist das Buffet. Wir haben uns, glaube ich,
dass er krank geworden ist.
Wir haben uns, glaube ich, insgesamt 8 Teller oder so geholt. Also wir haben gottlos reingescheppert und dann zwischendrin noch ein paar Gummibärchen am Tisch gesnackt, komplett furchtbar, also wirklich, wir haben da reingezimmert bis zum geht nicht mehr. Spiel war super, ohne Musiala war es natürlich 10% weniger geil, aber halt diese gesamte Experience war halt unfassbar. Also ich glaube, ich spreche da für mich und Jakob zusammen, dass das vielleicht die beste Stadion-Experience ist und war, die wir jemals erleben werden. Es war schon wirklich verdammt, verdammt cool.
War Kane der krasseste Spieler live am Samstag?
Das ist eine sehr geile Frage. Ich muss sagen, ich fand Kimmich auch überkrass. Können wir auch gleich beim Spiel noch mal ein bisschen drüber reden, aber...
Ja, lass das einfach jetzt machen. Ich meine, wir sind doch hier spontan am Montag.
Quatsch, ja, okay, komm, dann schnack mal gerade über das Spiel, weil ich glaube, das dauert, glaube ich, tatsächlich gar nicht eh so lange. Wir gehen mal rein bei Bayern gegen VfB Stuttgart. Spiel geht am Ende 4-0 aus. Für die Leute, die jetzt der innere Monk kickt, ja, keine Sorge, sonst machen wir hier chronologische Reihenfolge. Ausnahmsweise ziehen wir ein Spiel vor, weil wir eh gerade dabei sind.
Wer hier gerade die Matchups gleichzeitig mit durchscrollt, ja, der muss jetzt ein bisschen weiter nach unten durchwischen. Müsste durch.
Ich sag schon, also für mich war Kimmich unter anderem der beste Spieler auf dem Platz. Was Kimmich in diesem Spiel so unfassbar, ich will jetzt gar nicht auf Stats eingehen, also ich habe mir trotzdem aufgeschrieben, 95% Passquote, der hat fast wieder alle Zweikämpfe gewonnen, aber was Kimmich so krass gemacht hat in dem Spiel, beziehungsweise andersrum fangen wir an, was Stuttgart extrem gut gemacht hat im Spiel, die haben verdammt gut gepresst, bis zum 2-0 war Stuttgart hier voll und ganz drin, haben eine ultra hohe Linie gespielt und gleichzeitig im Gegenpressing den FC Bayern nicht zugelassen, also die hatten hier ganz große Probleme, in irgendeiner Art und Weise in den Spielaufbau reinzukommen und es ist erst dann gelungen, wenn Kimmich seine Momente hatte. Was meine ich damit? Der wurde so häufig, so ekelhaft, scharf im Druck angespielt, hat dann während der Ballannahme gescannt, was hinter ihm passiert. Ist ja sowieso jemand, der sehr bekannt dafür ist, das Spielfeld oft zu scannen. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ist einfach, dass du so eine Art, ich nenne es jetzt mal Schulterblick, banal gesagt, im Fußball machst, dass du einfach einmal, genau, dass du einmal ganz kurz checkst, was hinter dir abgeht. Damit du halt weißt, okay, wenn meine Intention ist, mich aufzudrehen in einen gewissen Raum rein, einfach einmal kurz zu checken, ist da schon ein Gegenspieler, wie weit ist der schon weg, habe ich Zeit, mich wirklich zu drehen oder muss ich zuerst annehmen? Das passiert ja innerhalb von Sekunden, deswegen ist es auch eine sehr schwierige Sache. Und Kimmich macht das in Perfektion. Und warum das im Stadion so live krass war, war, weil man wirklich auf ihn achten konnte. Und ich bin so... Mein Blick, da ich ja keinen einzigen Spieler hatte, war in dem Fall ganz geil, weil ich sehr analytisch auf das Spiel gucken konnte. Mein Blick ist so von Spieler zu Spieler einfach so ein bisschen durchgeschweift und ich habe mir angesehen, wie die gespielt haben. Und Kimmich war wirklich, wir sagen es sehr häufig, aber es muss in dem Fall wieder gedroppt werden, er war insane. Er war so unglaublich gut in diesem Game. Also der hat mich komplett überzeugt. Olise hatte ein wirklich schwaches Spiel, der hat mir nicht so gut gefallen. Palinha fand ich auch sehr gut, um da noch mal ein bisschen drauf einzugehen. Also kann ich auch direkt sagen, ist eine absolute Kaufempfehlung. Pavlovic fällt ja mit einer Schlüsselbeinfraktur ziemlich lange aus. Sowas dauert halt immer ein bisschen. Das heißt, Palinha wird wahrscheinlich sogar die ganze Hinrunde der Mann sein, der auf der Sechserposition neben Kimmich den Großteil der Spiele machen wird. Der hat ein 10 von 10 Spiel gemacht. Das ist kein Spieler, der irgendwie sonderlich spektakulär spielt, aber der hat 56 Pässe gespielt und nur 2 Fehlpässe, hat nahezu eine 100%ige Passquote geführt, 4 von 4 Ballabnahmen. Und warum Palinha so geil war, der hat super häufig richtig geil Grätschen eingesetzt. Also ich bin jemand, ich grätsche selber nie im Real-Life-Fußball, aber ich kann mich total dafür begeistern, wenn jemand gut grätscht. Und er hatte so viele Aktionen, wo dann ein Konter eingeleitet worden wäre, wenn er eben nicht da gewesen wäre. Also gerade in der Zweikampfführung, 10 von 10 clean, richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Klar, Kane ist natürlich überkrass. Ich habe auch heute ein Video mit Kessim aufgenommen. Ich habe gesagt, wenn du im Duden... Definition, perfekte Boxpräsenz und Ausführung in der Box eingibst, dann kommt Harry Kane als Definition. Sobald der Mann im 16er angespielt wird, macht der einfach nie Fehler. Der macht alles perfekt. Das ist so überkrass. Das ist wirklich wie eine Maschine. Und ja, deswegen, für mich die drei, die wirklich doll rausgestochen sind, oder die zwei sind Kane und Kimmich. Und dann so in der zweiten Reihe, in Anführungszeichen, würde ich noch Fonzi Davis, Kim, also Min-Jae Kim und Palinha rausheben. Das waren so für mich die absoluten Spieler, die hier komplett rausgestochen sind.
Ja, sehr verständlich. Ich finde das Spiel auch sehr interessant zu schauen. Die erste Hälfte hat wahrscheinlich den neutralen Fällen komplett abgefuckt, aber ich fand das wieder super interessant. Das ist das Gute, wenn man viel mit Kickbase zu tun hat und viele Spiele live sieht, dann ist selbst so ein taktisches Spiel eigentlich ganz cool zu schauen, weil man ja doch Eindrücke gewinnt und weil man Stuttgart auch gar nicht so erwartet hat. Ich habe eigentlich von Stuttgart erwartet, dass sie es ja trotzdem irgendwie auch wie Frankfurt und Leverkusen versuchen. Also ich habe nicht gedacht, dass sie auch quasi ihren Stiefel noch so halb durchspielen wollen. Das haben sie aber trotzdem versucht. Ich finde, das haben sie auch gut gemacht. Hast du ja auch schon gesagt, lange Zeit. Auf jeden Fall bis zur Halbzeit, auch noch kurz danach. Aber ja, es sind trotzdem einfach nicht die wirklichen Torraumszenen für Stuttgart entstanden daraus. Was natürlich gegen Bayern auch schwierig ist, aber wie Bayern sich da auch aus dem Pressing teilweise rausgespielt hat, war auch wieder Weltklasse einfach. Deswegen für Stuttgart ändert sich da gar nichts in dem Spiel. Dass es 4-0 ausgeht, ist definitiv viel zu hoch. Würde ich zumindest sagen. Ich glaube nicht, dass Bayern so viel besser war als Stuttgart an dem Abend. Aber Kane war halt so viel besser als Stuttgart. Ja.
Also die erste Halbzeit haben beide, finde ich, persönlich Weltklasse gespielt. Bayern hat alles, also Bayern hat keinen Fehler gemacht und Stuttgart hat die so unglaublich gut gepresst und zugestellt, dass Bayern keine Chance hatte, irgendwie ein Ballbesitzspiel aufzuziehen. Also Stuttgart hat das überragend gut gespielt. Vor allem die oberste Pressinglinie hat mir verdammt gut gefallen. Richtig, richtig gut vom VfB. Das Spiel ist für mich erst dann gekippt, als Kane das 2-0 gemacht hat. 1-0 war noch so ein bisschen okay, war Longshot. Stuttgart hat sich noch nicht aufgegeben, war noch dran, aber die sind ja sehr schnell nacheinander gefallen. Also ja, 57. und 60. Und das war halt so ein Doppelschlag, wie man es im Fußball kennen würde, auch oftmals gesagt, es war halt so ein K.O.-Schlag. Also danach ging halt nichts mehr. Danach hat Stuttgart auch nicht mehr viel probiert, haben dann noch probiert, über Einwechslung ein bisschen was zu machen, haben Mio gebracht, einen Mittelstädt gebracht, um noch ein bisschen kreativer zu sein, später noch ein El Bilal Touré, um noch ein bisschen auf Konter gehen zu können. Aber Bayern hat dann angefangen, weil der VfB sich auch so ein bisschen zurückfallen lassen hat und eben auf diese Kontersituation gegangen ist, dann das Spiel wirklich doll zu dominieren und die auch wirklich dann in der zweiten Halbzeit sehr kontrolliert und sehr easy an die Wand gespielt. Es war wieder mal ein perfektes Spiel vom FC Bayern, meiner Meinung nach. Also selbst in der ersten Halbzeit hat man diese Pressing-Situation super gut handeln können, das VfB. Und dann, wie gesagt, nach dem 2-0 war es dann sowieso überragend runtergespielt, wie man es bisher in der Bundesliga-Saison von Bayern gekannt hat. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, bis zu dem 2-0 hat mir auch der VfB sehr gut gefallen. War für mich eher ein bestärkendes Spiel, dass ich weiterhin dran glaube, dass der VfB weiter eine Champions-League-Mannschaft sein kann und definitiv die Ambition hat, auch dieses Jahr wieder Champions-League-Spielplätze erreichen zu wollen.
Ja, einen Namen wollte ich noch erwähnen, den für mich perfekten Musiala-Ersatz mit Thomas Müller, der mit 35 Jahren das ganze Spiel durchspielt gegen Stuttgart, die wirklich hohes Pressing spielen und dadurch auch ja einfach dafür sorgen, dass Bayern mehr Wege gehen muss. 171 Punkte in Kickbase, also den muss man immer auf dem Zettel haben. Wenn der jetzt 90 Minuten durchspielt, dann kann der das in jedem anderen Spiel auch machen, solange er nicht irgendwie angeschlagen ist. Deswegen Müller auch einfach so ein guter Spieler, selbst mit dem Alter, was der teilweise für Räume sieht und auch Vorlagen gibt und so weiter. Es ist einfach atemberaubend. Der Mann und FC Bayern, das weiß ich, gefühlt wird man das die nächsten Jahre noch immer wegdenken können.
Ja, definitiv. Hat ein Top-Spiel gemacht. Also gibt's auch nichts auszusetzen. War wie immer, ich meine, zu Thomas Müller muss ich euch nichts erzählen, aber der hat wieder mal keinen Fehler gemacht, wieder mal sehr gute Bewegungen drinne gehabt, dann aus dem Nichts Dinge kreiert, wo sonst keiner kreieren würde. So ein bisschen sein Ding, kennt man ja. Dementsprechend war ein Top-Spiel von Thomas Müller. Und was ich auch noch sagen wollte, es ist total absurd, dass deine B-Flügel-Besetzung Kingsley Coman und Leroy Sané heißt. Das ist so unglaublich. Also,
ja, aber zu Recht.
Ja, also, nicht wegen Leistung, sondern dass du alleine vier solche Weltklasse-Spiele auf den Flügeln hast, zeigt das einfach, was für eine kranke Mannschaft dieses Jahr der FC Bayern hat. Das wird unmöglich, die zu schlagen. Ich weiß nicht, wie es möglich sein soll.
Aber weder Coman ist auf Gnabry-Level, noch Sané auf Olise-Level. Können wir uns darauf einigen, oder?
Ja, definitiv. Definitiv. Also auch wenn Coman hier das Tor macht, das war letzten Endes dann einfach in der Phase, wo Bayern dann sehr viel Druck hatte. Gnabry war jetzt nicht mega stark in dem Spiel. Olise fand ich auch nicht mega stark. Mir hat Sané ganz gut gefallen nach Einwechslung. Und ja, aber ich meine letzten Endes trotzdem, Gnabry und Olise, da wird, wenn es um so A-Spiele geht, kein Weg dran vorbeiführen. Die sind da schon immer noch klar die Besten. Gehe ich voll mit.
Haben aber auch die Stuttgarter Außenverteidiger einen guten Job gemacht. Besonders Wagnermann hat durch sein Tempo Gnabry echt komplett gecuttet teilweise. Mhm. Und auch in Hendricks fand ich ziemlich energisch und einfach klar im Kopf. Der war ziemlich gedankenschnell. Und das hat Olise, glaube ich, auch ein paar Punkte gekostet.
Ja, muss man auch mal sagen. Ich meine, es war Bundesliga-Debüt quasi. Oder Start-FDB.
Gegen Bayern, chillig.
Ja, und spielt in der Allianz Arena gegen Michael Olise. Das muss man erstmal verteidigen. Hat Hendricks aber auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich habe den vorher noch nie in meinem Leben Fußball spielen gesehen, aber der hat da wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, vor allem defensiv. Offensiv war es sehr limitiert, aber ich meine, gegen Bayern erwartest du auch nicht allzu viel, was das angeht. Ganz kurz dazu, Mittelstädt wurde nur geschont, das wurde ganz klar kommuniziert, da müsst ihr euch keine Angst machen. Das war einfach nur, weil er in der Nazio recht viel gespielt hat. Auch eine Sache, die ich, glaube ich, gestern im Stream gesagt habe, man steckt auch nie so richtig drin. Also ich meine, ihr könnt jetzt, oder man kann jetzt von außen darauf achten und sagen, ja gut, Mittelstädt hat doch gar nicht so viel gespielt, aber die Bundesliga-Vereine oder generell der Profibereich hat ja so viel andere Dinge, die sie da in Betracht ziehen, um Belastung zu messen, seien es irgendwelche Blutwerte, CK-Werte, was auch immer, um letztendlich zu gucken, wie übersäuert ein Spieler ist. Und es kann einfach sein, dass Mittelstädt super übersäuert von der Nazio zurückkam und dann gesagt wurde, pass auf, wir gehen da kein Risiko ein, es kommen noch tausende Champions-League-Wochen und dann darf Hendricks einmal ran, weil wir da auch die defensive Komponente ganz sinnvoll sehen. Heißt jetzt aber nicht, dass Mittelstädt regelmäßig da rausrotiert. Das noch als abschließender Satz dazu.
Ja. Ich glaube, dann belassen wir es auch erstmal dabei.
Dann dürfen wir chronologisch weitergehen.
Gehen wir zum Freitagsspiel, damit alle wieder hochscrollen können und von Anfang an loslegen dürfen. Ich kommentiere dich so ein wenig an, da das einzige Spiel ist, von dem ich wirklich gar keine Sekunde live gesehen habe. Orleans quasi nur die Highlights gesehen habe. Deswegen aus. Was sind seine Calls zu dem Spiel?
Ja, ich habe heute im Rückblick schon drüber geredet. Ist ein bisschen doof, immer wenn wir montags hier nicht zu dritt sind, weil ihr hört dann meine Meinung immer so ein bisschen doppelt. Ich versuche aber, im Rückblick gehe ich ja wirklich immer sehr doll auf Punkte ein. Das ist dann so ein bisschen Paul sein Job, wenn wir hier zu zweit sind. Und hier im Rückblick, im Podcast-Rückblick, gehe ich dann eher so ein bisschen auf die statistische Seite ein, beziehungsweise auf andere Metriken, die mir aufgefallen sind. Nicht unbedingt auf die Kickbase-Punkte-Relevanz etc. Grundsätzlich das Spiel zusammengefasst, Dortmund macht wieder ein souveränes Spiel, Pauli spielt wieder souverän mit, es reicht dann letzten Endes einfach nicht, weil Dortmund minimal mehr Qualität hat. Pauli hätte natürlich auch irgendwie einen Punkt mitnehmen können, aber verdient wäre es meiner Ansicht nach nicht gewesen. Ich finde, das 2:1 geht vollkommen in Ordnung. Gerassi hat eine brutal hohe Qualität und Big Benze macht ein Vintage-Benze-Baini-Spiel. Das ist quasi meine kleine Zusammenfassung von dem Game.
Ja, Erik Smith ist ein Baller.
Ja,
das will ich auch auf jeden Fall sagen. Also das Tor war insane. Das habe ich auch in den Highlights gesehen. Ansonsten, es ist dasselbe wie jede Woche. Ich fuck mich ab, dass Pauli keine Punkte holt für das Spiel, was sie spielen, weil ich es denen eigentlich echt gönne. Also die sollten mehr Punkte haben als das, was sie bis jetzt bekommen haben. Trotzdem, du hast schon viel zu Dortmund gesagt. Da haben es viele sehr, sehr gut gemacht. Schlotterbeck auch. Du hast, glaube ich, im Rückblick, bis dahin habe ich zumindest geschaut, du hast im Rückblick gesagt, schon fast Chaka-Punkte. Also die Performance war schon über Chaka-Punkte. Also 246 Rohpunkte, das ist, keine Ahnung, so ein Amiri-gegen-alle-Spiel. Ja. Also das ist echt crazy. Besonders von einem Innenverteidiger. Also ja, braucht man nicht viel mehr zu sagen.
Bro, 160 Pässe an den Mann gebracht von 161, 99% Passquote. Das ja, ist absurd.
Und ich, der spielt doch auch Kickbase, ne? Also,
ja, ja.
Das ist ja jetzt wirklich...
der also, hat sich so das, safe selber im Team, Mann.
Ich kann's, also ich würd's... Also wenn er es mir sagen würde, würde ich ihm direkt glauben.
Ja. Ohne Spaß, glaube ich sofort dran. Wenn er jetzt sagen würde, ich habe mich selber im Team... Ich meine, der war doch damals auch im Kickbase-Podcast drin und hat doch da gesagt, dass er sich selber im Team hatte. Also, da war er, glaube ich, noch bei Freiburg. Ist ja auch ewig hier jetzt schon.
Oder bei Union?
Ich glaube, der war bei Freiburg, aber ich kann gut sein, ich bin mir nicht sicher. Könnte beides ja, gut sein. Auf jeden Fall natürlich ein wirklich überragendes Spiel von Nico Schlotterbeck. Richtig, richtig krank und auch was die Punkte angeht, war das komplett absurd. Ja, und damit ist eigentlich alles gesagt. Also Dortmund dominiert hier den Ballbesitz, Dortmund ist die bessere Mannschaft. Es fehlt wieder so ein bisschen die Firing Power, die kommt dann am Ende wieder rein, wenn Jamie Bynoe Gittens eingewechselt wird. Ist ja gefühlt der absolute Super-Sub der Bundesliga-Saison bisher. Legt ja auch das Tor von Gerassi dann auf. Dortmund hätte sich mit Sicherheit auch hier schon ein, zweimal früher bedienen oder belohnen können. Aber ich fand jetzt Dortmund auch jetzt nicht brutal drückend überlegen, dass sie das hier 4-5-1 gewinnen müssen. Es war voll okay. Es war ein leistungsgerechtes 2-1. Und was du jetzt gerade schon gesagt hast, für Pauli ist es sehr ärgerlich, weil wenn man sich so ein bisschen den unteren Tabellenblock ansieht, dann finde ich, stechen die schon im Vergleich zu Kiel und Bochum sehr doll raus. Und letzten Endes trennen die und Kiel gerade mal 2 Punkte. Das ist schon hart. Wenn man auch überlegt, zum Beispiel Augsburg hat 7 Tore mehr kassiert. Bei Pauli ist halt die Offensive. 5 geschossene Tore, das ist die zweitschlechteste oder es ist die schlechteste Offensive der Bundesliga. Nur Union Berlin hat fast eine schlechtere mit 8. Und selbst da trennt das Ganze 3 Tore. Sonst hat jede Mannschaft, außer Bochum und Kiel, mindestens Double Digits in Toren. Also das ist schon verdammt schlecht, was da offensiv passiert. Der Spielaufbau ist super, das Gesamtkompakte ist super, aber die Offensive ist halt wirklich sehr, sehr, sehr ungefährlich. Du hast halt diese eindimensionale Komponente, weil alle drei sehr energisch sind, sehr, sehr gut mit dem Ball sind, aber dir fehlt so ein bisschen dieser Goalgetter-Aspekt, beziehungsweise irgendein Mittel, wo du konstant Tore mitmachst. Du kannst ja nicht jedes Spiel darauf hoffen, dass Erik Smith dir da einen Screamer-Volley aus 30 Metern reinhämmert.
Nee, das wird auch nicht immer funktionieren. Ja, so viel zu Pauli. Ich wollte noch... Brandt wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ich glaube, das ist ein Spieler, wenn es bei dem mal Klick macht, dann geht's Kickbase-technisch komplett ab. Der hat 179 Punkte gemacht, ohne Torbeteiligung. Und ich erinnere mich, glaube ich, in den Highlights noch an irgendeinen Kopfball, den der so armselig übers Tor köpft. Also, keine Ahnung. Gib dem einfach mal so ein Spiel wie Stay gegen Hoffenheim, wo er den Hattrick gemacht hat. Ja. Gib Brandt mal so ein Spiel und dann geht's, glaube ich, komplett ab. Ich glaube, dem fehlt momentan ein bisschen das Selbstbewusstsein. Aber wenn 179 Punkte bei fehlendem Selbstbewusstsein rauskommen, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, was da nach oben hin noch möglich ist.
Kann man, glaube ich, mitnehmen, ja. Brandt spielt ja super. Also Brandt spielt generell eine sehr gute Saison. Das Einzige, was halt fehlt, sind so ein bisschen die Scorer. Aber lieber so rum als anders. Dementsprechend.
Ja.
Also ich wäre als Brandt-Besitzer weiterhin nicht unbedingt eingeschüchtert. Klar, man erwartet sich noch ein kleines bisschen mehr, aber ja, letzten Endes hat man ihn trotzdem wahrscheinlich Anfang der Saison für unter 40 Millionen bekommen und der fährt ja trotzdem weit über ein 100er Average, oder? Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht parat im Kopf.
Ich glaube, ich schätze noch höher. Sekunde. 114.
Okay, ja, alright. Trotzdem, sind gute Punkte und der Trend
geht auch viel mehr.
Vor allem die, das muss ich noch sagen, abschließend, dann können wir schon weitergehen. Die Synergie zwischen Brandt und Guirassy, das ist schon schweinegut. Also die Steckpässe von Brandt auf Guirassy, oftmals spielt Dortmund halt eher über die Außen, dann ist halt Brandt eher im Interplay mit drin, aber wenn sie diese Chancen haben, wo Brandt den Stecker spielen kann, das sieht schon verdammt gut aus und wenn Guirassy dann nochmal mehr in den Groove reinkommt, dann scheppert das richtig, Freunde. Also ich glaube, da werden wir noch mit Sicherheit die ein oder andere MVP-Performance von Guirassy haben, initiiert von Brandt, da wird es noch ordentlich Punkte hageln, da gehe ich stark von aus. Jetzt haben wir hier weiter, oder?
Ja, sehr gut.
Dann kommen wir zu Bayer Leverkusen, die am Ende 2-1 gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Und ich frage dich natürlich, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen der schlechtesten Elfmeter seit langem wahrgenommen.
Ja.
Also das Ding von Boniface. Ich fand das auch nicht übertrieben, wie Kommentatoren und ich glaube auch irgendwie so Überschriften darüber so geschrieben haben. Das war echt bodenlos. Also einer der schlechtesten.
Der kannst du gefühlt nicht schießen, ja.
Ich hatte das Gefühl, selbst wenn der Torwart in die andere Ecke gesprungen wäre, er hätte ihn trotzdem noch halten können. Und das ist brutal.
Hätte aufstehen können, nochmal zurückspringen können. Nee, ja. ist schon wild. Also der war schon bodenlos kacke geschossen. Keine Power. Macht dann irgendwie so, als würde er einen Torwart ausgucken, lässt sich aber überhaupt nicht da. Also es war so richtig Alibi ausgucken und schiebt ihn da irgendwie mit 10 km/h. Es war nicht mal die Mitte der rechten Seite, sondern wirklich fast zentral irgendwie, es war wirklich ein bodenlos beschissener Elfmeter.
Das ist so, wenn du losläufst und einen Schritt vorher merkst, ich schieße ja gerade einen Elfmeter und dann kommt so ein kruppeliges Ding raus. Nein, generell das Spiel, ich habe eigentlich erwartet, dass es ja schon annähernd so läuft wie Bayern gegen Frankfurt. Hm. Also dass Leverkusen doch deutlich dominanter ist. Natürlich sind die Rohpunkte krass. Also gegen Frankfurt mit der Qualität müssen auch fast krasse Rohpunkte rauskommen bei der gegnerischen Mannschaft. Aber ich weiß nicht, so gut hat mir Leverkusen nicht gefallen. Und da sieht man einfach auch den Unterschied zwischen einem Bayern-Spiel gegen Frankfurt, das natürlich unentschieden ausgegangen ist, muss man natürlich dazu erwähnen. Aber ich fand, Leverkusen hat schlechter gespielt als Bayern gegen Frankfurt, oder?
Das steht nicht zur Debatte, Bro. Also ja. Bayern hat gegen Frankfurt ein perfektes Spiel gemacht. Die haben die in Grund und Boden geschossen. Wenn das Spiel Bayern gegen Frankfurt 6-0 ausgeht, würde jeder sagen, jo, passt, ist nach dem Spielverlauf. Das Spiel ist ein leistungsgerechtes 2-1, hätte aber auch 1-1 ausgehen können oder 2-2. Also Leverkusen war deutlich schlechter gegen Frankfurt als Bayern gegen Frankfurt war, definitiv.
Ja, und es bestätigt sich einfach Woche für Woche, Frankfurt muss man so unglaublich auf dem Zettel haben. Auch rein tabellarisch erstmal, Kickbase-technisch würde ich gar nicht so sagen, weil halt der Ballbesitz ist halt einfach nicht da und selbst gegen kleinere Mannschaften wird man niemanden an die Wand spielen. Das ist einfach nicht Frankfurts Ansatz. Deswegen muss man auch erstmal schauen, wie die Spiele dann wieder laufen. Aber rein tabellarisch kann ich mir vorstellen, dass Frankfurt echt da um die Top-Plätze mitspielt. Also aus den Top 6 kann ich mir die fast gar nicht rausdenken aktuell mit der Spielweise und den Spielern.
Gehe ich mit. Aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit Stuttgart vergleiche, ich habe die letztens, glaube ich, ich hatte Stuttgart 1 höher. Aber ich bin mir recht sicher, dass Stuttgart über Frankfurt finishen wird. Also ich finde Frankfurt schon sehr stabil. Aber Top 4 sehe ich mittlerweile, also obwohl die so geil spielen, trotzdem überhaupt nicht. Weil ich sie weder besser als Leipzig noch besser als Stuttgart sehe.
Boah, das finde ich schwierig. Ich habe das Gefühl, Stuttgart kann den Fußball spielen. Die haben auch die Dominanz und die strahlen alles aus, was eine erfolgreiche Mannschaft ausstrahlt. Aber ja, die Ergebnisse sind nicht da und ich weiß nicht, ich glaube, Frankfurt ist erfolgreich. Auch wenn man sich das nicht eingestehen will, weil die vielleicht nicht so den unfassbar attraktiven Fußball mit dem defensiven Ansatz spielen. Aber ich glaube, ich sehe die aktuell und auch in Zukunft am letzten Spieltag dann über Stuttgart.
Bin ich sehr gespannt. Also ich habe es ja schon gesagt, ich würde es Frankfurt mal wieder gönnen. Hätten sich auf jeden Fall auch mal verdient, nachdem Stuttgart ja letztes Jahr schon die Champions-League-Saison spielen durfte, dass Frankfurt da jetzt vielleicht dieses Jahr den Spot bekommt. Ich finde, man merkt aber generell auch in den letzten Spielen, in Anführungszeichen, dass Ekitikeo Mamouche die ganze Saison so performen werden, ist natürlich nicht absehbar. Und das haben wir auch direkt gesagt, auch schon vor 2-3 Wochen. Und ich finde, bei Ekitike merkt man es jetzt gerade schon so ein bisschen, dass der Normalform annimmt. Und ja. Mamouche ist halt immer noch, der brennt nicht, der ist einfach lichterloh in Flammen, immer noch. Also auch in dem Spiel. Rotz da wieder einen Ball aus 16 oder 17 Metern ans Lattenkreuz, hat zwei, drei gute Sprintduelle wieder gehabt, schießt den Elfmeter, als hätte er noch nie in seinem Leben einen Elfmeter verschossen. Der Mann, der explodiert. Der besteht aus Benzin, der brennt einfach nur lichterloh. Und ich sehe da auch bei Marmoush absolut keinen Downfall, dass das in irgendeiner Art und Weise gestoppt werden würde. Eigentlich ist die LSP normalerweise für solche Spieler immer eine richtige Break und die kommen dann da zurück und dann dauert es wieder so ein, zwei Spiele, bis die wieder komplett da sind. Aber Marmoush, der hat einfach durchgebrannt. Also der ist unzerstörbar, der Mann.
Ja, der ist unkaputtbar. Also der geht so ab. Ich liebe es auch, dem zuzuschauen. Du weißt, ja, wenn der den Ball kriegt, obwohl der physisch ja rein optisch gar nicht so viel mitbringt, ist der kaum vom Ball zu trennen.
Frag mal Opa Becano, ja.
Ja, und keiner kann so gut auch seine Schnelligkeit einsetzen. Ja. Also ich weiß, immer noch ein anderer Spielertyp, liegt vielleicht auch ein bisschen am Spielansatz von Frankfurt, aber für mich ist das immer noch der Mo Salah der Bundesliga.
Das finde ich immer noch einen super geilen Call, als du den letzten Mal gemacht hast, fand ich überragend, ja. Ehrlich. Richtig, richtig cool. Ja, ein bisschen aufs Spiel eingegangen. Frankfurt hat hier tatsächlich in der ersten Halbzeit sehr gut mitgespielt. Da war es fast ein 50-50 Ballbesitz-Split. In der zweiten Halbzeit hat sich dann ein bisschen Richtung Leverkusen gekippt. Gefährlich wurde Frankfurt aber ehrlicherweise nicht so wirklich. Also Leverkusen war schon die deutlich gefährlichere Mannschaft mit den deutlichen Hochkaräterchancen. Am Ende auf fast 4xG. Natürlich, ein Elfmeter muss man mit einberechnen. 27-9 Schüsse. Und es ist für mich schon verdient. Gerade, wie gesagt, wenn man die zweite Halbzeit ansieht, da war Leverkusen schon die deutlich bessere Mannschaft und haben sich das auch hier verdient erarbeitet. In der ersten Halbzeit spielt Frankfurt super mit und wie gesagt, steht hier auch meiner Ansicht nach verdient 1-1 zur Halbzeit. Ja, dann wie gesagt, generell für mich ein verdientes, leistungsgerechtes 2-1. Vollkommen in Ordnung. Leverkusen war die bessere Mannschaft. Man hat auch gesehen, ohne Florian Wirtz ist das kreativ im letzten Drittel teilweise echt schwierig. Also selbst mit Florian Wirtz ist das ja in den letzten Spielen so ein bisschen schwierig gewesen, weil er halt wirklich eine One-Man-Army ist und er alleine da nicht so viel machen kann. Ohne Wirtz merkt man schon einen heftigen Downfall, aber ich meine, ist auch irgendwo vollkommen normal, dass da eben ein qualitativer Downfall stattfindet. Wer mir sehr gut gefallen hat, und das ist als Palacios-Besitzer ziemlich hart, ist Robert Andrich. Also abgesehen von dem verschossenen Elfmeter, hat der wirklich, also kannst du ein besseres Spiel machen? Ich glaube nicht. Der hat einmal fast von der eigenen Hälfte ein Tor gemacht, hat noch einen Ball an den Pfosten gesetzt, hat im Interplay sein Türchen gemacht, als wäre er keine Ahnung wer. Also diese Doppelpässe, die er gespielt hat, der Laufweg. Das war ein krankes Tor. Das ist für mich Top 10 Tor des Jahres Potenzial. Das war so geil gespielt, so clean, so top gefinished. Wir haben lustigerweise letzte Woche noch im Podcast darüber geredet, dass Robert Andrich auf jeden Fall ein sehr torgefährlicher Mittelfeldspieler ist und man das gar nicht denken würde. Aber definitiv, also der ist komplett on fire. Und das ist auch das Problem, warum ich zum Beispiel Palacios halt weiterhin als schwierige Personalie sehe. Wenn du eben Leute hast wie ein Robert Andrich, ich würde Alex Garcia da jetzt gar nicht so doll reinnehmen. Alex Garcia ist für mich eher der Granit-Xhaka-Player-Style und ich glaube, dass der auch primär dann wirklich eine Entlastung für Xhaka sein wird in den richtig harten Wochen. Robert Andrich ist die direkte Konkurrenz zu Palacios und beide sind halt unfassbar gut und bringen ganz andere Assets mit rein. Und das macht halt beide dann für Kickbase komplett unattraktiv, weil beide halt eben, du, es ist nicht absehbar. Ich glaube trotzdem weiterhin, dass Palacios First Choice ist. Aber ich bin auch weiterhin dabei, ich habe doch gestern mit dir schon im Stream drüber geredet, wenn ihr einen Ersatz bekommt, würde ich Palacios abgeben. Ich würde ihn aber nicht blind abgeben, weil dafür ist er einfach zu gut. Das ist wirklich eine der, finde ich, schwierigsten Positionen, die wir gerade in Kickbase besprechen können, diese Sechser-Position bei Leverkusen.
Ja, das stimmt. Deswegen ist es meine Devise, davon wegzubleiben, weil man da gefühlt nur so, weiß ich nicht, 60% Palacios bekommt. Die Punkte macht er trotzdem, aber halt nur, wenn er spielt. Und das tut er halt nicht immer. Deswegen, das sind Positionen, da habe ich gar keinen Turn drauf. Ich muss wissen, wenn ich mit meinen, ja, ich bin auch wieder nur mit 9 Spielern in den Spieltag gegangen. Ich muss wissen, die 9, die ich ausstelle, die spielen zu 100%. Dann bezahle ich auch gerne noch 1-2 Millionen mehr für die Sicherheit, aber das habe ich dann lieber als, ja, den Struggle dann immer wieder hin und her zu tauschen. Einen Namen wollte ich noch kurz erwähnen, dann können wir, glaube ich, auch weitergehen. Mhm. Und zwar Kevin Trapp hat mir auch ganz viele in der Championship aufgestellt. Mhm. Ohne Elfmeter kann man sich das, glaube ich, ganz gut zusammenrechnen. Sind, glaube ich, 53 Punkte raus. Oder nee, 49 Punkte wären es gewesen ohne Elfmeter gegen Leverkusen. Es ist, ich weiß nicht, was das ist für ein Phänomen. Sobald Trapp im Tor steht, macht er keine Punkte. Ich weiß, viele sind glücklich wegen dem Elfer, aber ich glaube, der wird die ganze Saison wieder keiner sein, den man aufstellen kann. Carlos Santos da Woche für Woche mit Überperformances, sowohl in Kickbase als auch in Real Life. Und ich meine, Trapp hat ja auch den kleinen Fehler gemacht und so, aber 49 Punkte sind ja echt schon wieder so schlecht.
Definitiv, definitiv. Das ist auch der Grund, warum wir seit nicht nur seit der Saison, sondern seit Jahren sagen, dass Kevin Trapp für Kickbase einfach ein Scheiß-Torhüter ist. Also, und in dem Spiel ja auch. Ich meine, er hält den Elfmeter und unabhängig davon, ob der Scheiße geschossen ist, ist es immer für mich krass, wenn ein Torhüter einen Elfmeter hält, weil du musst erst richtig sein, du musst ein richtiges Timing haben, bla bla bla. Aber diese Aktion, diese Harakiri-Aktion mit dem Fuß, ich check's nicht. Also, ich habe mir jetzt überlegt gehabt, selbst wenn er in dem Moment gedacht hat, ey, mein Spieler war noch am Ball und dann so ein kleiner Gehirnfurz reinkam, darf ich ihn jetzt in die Hand nehmen und er dadurch quasi diese Initiativbewegung mit dem Fuß macht, ja, Bro, da musst du den wenigstens rausklären. Also das sah wirklich aus, als hätte er noch nie in seinem Leben mit dem Ball mit dem Fuß gespielt. Sah schon sehr, sehr, sehr weird aus und keine Ahnung. Sowas ist halt in dem Fall wirklich spielentscheidend. Ich meine, dadurch gewinnt Leverkusen es am Ende 2-1 durch das Boniface-Tor. Ist halt schwierig. Und wenn du dann einen Young Gun mit Coas Santos da hast, der wochenlang geile Performances abgeliefert hat, ich glaube, die Frankfurt-Fans werden Trapp da nicht irgendwie rausfordern. Könnt ihr uns gerne per DM schreiben, wenn ihr Frankfurt-Fan seid. Aber so als Außenstehender denke ich mir halt schon so, ey, ganz ehrlich, wenn ich da einen Coas Santos aufbauen kann, I don't know, vielleicht zur nächsten Saison wäre das ein geiler Switch. Wird nicht passieren, aber keine Ahnung, fände ich irgendwie interessant.
Who knows?
Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das war Borussia.
Kevin Stöger.
Ja, jetzt kommen wir zu Kevin Stöger. Wir müssen hier nochmal drüber reden. Zu Borussia Mönchengladbach gegen Heidenheim am Ende 3-2 für die Borussia. Back-to-back-Heimsieg, nachdem man vor dem Unionsspiel irgendwie 8 Monate nicht mehr zu Hause gewinnen konnte. Tim Kleindienst ist der Star des Abends mit 2 Toren und einer super Performance in Kickbase auch. Heidenheim kämpft gut mit, schaffen es aber am Ende nicht so wirklich, sich zu belohnen. Aber das letzten Endes finde ich auch vollkommen verdient, dass die Gladbacher das hier gewinnen. Gerade in der ersten Halbzeit war das eine No-Show von Heidenheim. Und wo stehen sich da irgendwie mit Leo Cienzia zum 1-0? Zweite Halbzeit hat man es dann nochmal ein bisschen probiert. Dann wurde man aber von Kleindienst recht schnell gekillt. Und damit ist das Spiel für mich auf dem Papier auserzählt.
Ja, ich fand Gladbach jetzt auch nicht so unglaublich gut. Aber Heidenheim hat auch seit langem echt mal kein gutes Spiel gemacht. Itakura mit dem Tor auch absolut random, wie der Ball da durch den 16er fließt und dann plötzlich bei Itakura landet. Ich habe in der Konfi auch gar nicht verstanden, wie es überhaupt dazu kam, dass nur noch Itakura und Kleindienst im Strafraum standen. Aber ja, Kevin Stöger.
Let's go.
Was soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt im Nachhinein noch gelesen von, wie heißt der, Roland Wirkus oder so, der Sportdirektor, der auch gesagt hat, oh, Player hat das aber richtig gut gemacht. Und da gehen bei mir echt alle Warnsignale an, ne?
Ja.
Besonders nach eben meinem Talk, oh, ich stelle nur die sicheren Spieler auf. Da geht mir das schon mal richtig
hart auf. Ja, du kannst ja wirklich gar nichts.
Ja, aber ich muss ja an nächstes Wochenende denken.
Genau.
Wegen letzten Wochenende, also wenn ich mir da einen Vorwurf machen will, dann brauche ich kein Kickball spielen. Also wer da Stöger nicht aufstellt, der hat, weiß nicht, der ist Sohn von Seoane. Aber ich tue mich schwer mit solchen Aussagen, ne? Besonders jetzt in unserer Reset-Liga lohnt es sich nicht, jetzt hier auf Qualität zu pochen, wochenlang. Und dann, besonders nach dem nächsten Spieltag, sollte es dann wirklich nochmal die Bank für Stöger sein. Dann zu sagen, okay, der hat die Qualität, zieh ich nochmal mit und zieh ich nochmal mit. Ich glaube, das macht dann wenig Sinn. Aber besonders bis zum nächsten Spiel sollte man auf jeden Fall abwarten. Das Problem ist halt einfach, dass Player damit Assist und einem guten Spiel rausgeht. Und das ist das größte Problem, was ich da habe.
Vollkommen verständlich,
Weil auch Seoane gesagt hat, okay, Honorat hat das gut gemacht, Hack hat das gut gemacht. Wenn er Kickball spielen würde, würde ich Hack sofort rausnehmen, hat Hälfte Punkte von Stöger gemacht. Wo Hack? Aber ja, keine Ahnung. Also Stöger erstmal alle die Füße stillhalten, bis nächstes Wochenende schauen, was dann gegen Mainz, war, glaube ich, der Gegner passiert. Und dann Situation neu bewerten. Sollte er wirklich wieder Player spielen und sollte der wirklich wieder ein gutes Spiel machen, dann mache ich mir Gedanken. Dann darf man mir auch gern schreiben wegen Tauschangeboten.
Ja, verständlich. aber es ist, glaube ich, mit einer der most random Entscheidungen, die wir seit langem im Kickbase wieder gesehen haben. Für mich auch definitiv die most random bisher in der Saison, dass jemand gedroppt wird, wo man es halt überhaupt nicht erwartet. Ich habe heute im Rückblick darüber geredet oder gestern im Stream. Ich bin mir nicht mehr sicher, das verschwimmt alles im immer Stream. So ein bisschen miteinander. Ich habe auch heute im Rückblick, glaube ich, drüber geredet. Ja, ich check das, wenn du sagst, Player hat eine geile Synergie mit Kleindienst. Check ich komplett, dass du den spielen willst. Aber Kevin Stöger ist qualitativ kreativ, der mit Abstand beste Spieler, den Gladbach hat. Und egal, wie gut eine Kombination aus 2 anderen Spielern ist, dann musst du Mittel und Wege finden, wie du trotzdem Kevin Stöger in diese Mannschaft integrierst. Egal wie. Ich würde eher einen Rocco Reitz droppen, bevor ich einen Kevin Stöger droppe. Dann spiele ich Stögi halt auf der 6. Das hat er bei Bochum auch gemacht, das kriegt er hin. Vor allem neben Weigel, der ihm nochmal so ein bisschen die Defensiv- und Zweikampfarbeit abnehmen kann. es muss Mittel und Wege geben, wie man Kevin Stöger in diese Mannschaft reinbekommt. Und wenn Sioane das wirklich nicht sieht, also ich habe noch nicht mit anderen Gladbach-Fans darüber geredet, aber wenn Sioane das nicht sieht, dann wäre das echt vogelwild. Wenn er wirklich sagt, ja, weil ich halt die Kombination aus Player und Kleinis, die da ist, hat man auch in dem Spiel wieder gesehen. Also Player hat ein gutes Spiel gemacht, obwohl ich in den letzten Wochen immer sehr viel auf Player rumgehackt habe. Man muss ja auch loben. Bro, da muss aber Robin Hack raus. Dann stell Player von mir aus wieder auf den Flügel oder tatsächlich wie in der Vorbereitung, wenn du sagst, nee, Player muss auf die 10 oder auf die Shadow-Striker-Position, wie auch immer man es nennen will, weil er kein wirklicher Zehner ist, sondern eher so hängende Spitze, dann würde ich trotzdem lieber einen Kevin Stöger auf dem Flügel zocken. Das haben die auch in der Vorbereitung schon gemacht. Das ist jetzt nicht, dass ich hier irgendwelche Gehirnfürze in die Welt setze. Das war ein Mittel, was Sioane schon in der Vorbereitung ausprobiert hatte. Was ich damit sagen will, ist einfach, es gibt kein Argument für mich, Kevin Stöger zu droppen. Es gibt einfach keins.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Es hat mich auch sehr genervt, als ich die Startelf gesehen habe. Ich konnte es gar nicht fassen. Habe ich gestern im Stream auch gesagt, seit Ewigkeit mal wieder ein Liga-Insider-Kommentar geschrieben, weil es mir so hart auf die Eier ging. Ich werde das beobachten, wie gesagt, und dann, mal schauen. Player auch so wild. Ich meine, vor der Länderspielpause, das Spiel gegen Augsburg, flankt er da 10 Bälle halb hoch auf Jovileo, indem er versucht, Kleindienst zu erreichen, und dann erzählt mir Sioane, dass die Kombination aus den beiden besser funktioniert. Nachdem ich Stögers Ecken und Freistöße gesehen habe, die jedes Mal on point sind.
Ja.
Frech. Einfach frech. Nächstes Spiel.
Ja, ich glaube, sonst müssen wir zu dem Spiel nicht mehr viel sagen. Was interessant war, dass Omar Traoré gebencht wurde. Also Manuel Busch scheint da wirklich absolut zementiert gesetzt zu sein auf der Rechtsverteidigerposition. Gerade bei dem Programm, das die Heidenheimer haben, ganz interessant. Aber ich finde, gerade an dem Spiel merkt man, Heidenheim, der Saisonstart, ich meine, Captain, also für mich war es Captain Obvious. Viele Leute haben gedacht, es wird das neue, keine Ahnung was, Europamannschaft aus dem Nix. Haben sie ja letztes Jahr schon geschafft, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe euch von Anfang an gesagt, ey, das war einfach ein überragender Saisonstart und diese Mannschaft ist halt qualitativ nicht auf dem Level, für mich obere Tabellenhälfte zu spielen. Und ich finde, das zeigt sich Woche für Woche immer mehr. Jetzt kommen sehr leichte Gegner, die aber auch alle Druck haben und alle liefern müssen. Also ich würde weiterhin auf Heidenheim setzen, weil jetzt einfach das Programm die nächsten 3 Spiele weiterhin sehr geil ist, aber es ist für mich halt nicht die Übermannschaft, die viele da irgendwie drin sehen wollten, gerade zum Saisonstart.
Ja, das ist auch Quatsch. Also die werden wirklich eine solide Saison spielen und ich glaube, mit dem Abstieg auch nicht mehr viel zu tun haben, weil die echt gefestigt sind. Aber ja, also da braucht man jetzt keinen Freiburg 2.0 draus machen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich.
So sieht's aus. Speaking of Freiburg, gehen wir weiter. Das war eine sehr kleine Überleitung. Stark. Freiburg gewinnt 3:1 gegen Augsburg. Wenn ich das Spiel zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Freiburg spielt eine perfekte erste Halbzeit, spielt die komplett an die Wand, ist die viel bessere Mannschaft. Augsburg sieht ja aus wie eine Zweitligamannschaft. Und in der zweiten Halbzeit lässt man einfach so ein bisschen laufen, lässt die Augsburger ein bisschen machen. Die kommen noch zum 1-3 Anschlusstreffer und viel mehr ist in dem Spiel nicht passiert.
Es ist exakt so, wie wir es erwartet haben. Also hätte man den Podcast gehört letzten Mittwoch, es ist wirklich genau das geworden mit dem wir gerechnet haben. Ist eigentlich generell bei vielen Spielen so geworden. Kommen sicher gleich auch noch zu ein paar anderen Games, wo es auch so gelaufen ist. Besonders Freiburg, aber ja, wie zu erwarten war, meine Score-Garantie, kann ich schon mal vorwegnehmen, hat endlich mal wieder zugeschlagen.
Ja. Und Jakob hat nicht gehittet.
Piss dich, Jakob. zu Augsburg hast du schon alles gesagt, da würde ich gar keinen hervorheben. No-Show, also nahtlos an das Gladbach-Spiel angeknüpft. Da ist gar keiner, der raussticht.
Das war Arbeitsverweigerung, wirklich.
Ja, aber ich weiß nicht, Tietz
muss man rausheben, das war's.
Ja, und es ist auch wer war denn noch Trainer bei Augsburg?
Jes Torup.
Tietz muss immer spielen. Das ist definitiv der qualitativ beste Offensivmann bei Augsburg. Hat man auch in der Szene wieder gesehen. Das ist eine Szene, die macht einen Stürmer einfach.
Tietz macht diese Mannschaft besser als einziger Spieler, weil Tietz, obwohl er das Tor macht, ist nicht dieser extreme Goalgetter, den du haben willst. Aber Tietz ist im Interplay, im Zwischenspiel mit anderen Spielern, im Initiieren von Angriffen, vom Kopf, von der Intelligenz her, der mit Abstand beste Offensivspieler, den du in der Mannschaft hast. Und es gab schon Phasen in dieser Saison, wo dann Tietz gedroppt wurde, was einfach nicht nachvollziehbar ist. Dieser Mann muss jedes Spiel machen. Der ist gefühlt der Einzige, der da offensiv irgendetwas auf die Kette bekommt bei Augsburg. Das ist echt, es ist schon hart, was die anderen da fabrizieren.
Ja, ich würde Tietz auch super gerne in so einem System sehen mit irgendwie zwei starken Flügelspielern oder so, die er in Szene setzen kann, so eher so als falsche Neun, als
geil, fühl
als, ich. Als klare Neun.
Fühle ich komplett.
Weil das echt so genau sein Spielstil ist. Angespielt werden, Ball halten und dann perfekt weitergeben. Oder eben in der Szene auch super selbst abschließen. Ist der
Einzige, den man schiebt Tietz auf die andere Seite, ersetzt den mit Dingchi und der macht bei Freiburg 12-13 Scorer in der Saison. Nicht Tore, sondern Scorer.
Ja, zum Beispiel. Deswegen, also den kann man, glaube ich, noch hervorheben. Ansonsten, also ganz ehrlich, Rest. Auch so ein Matsima, also da stürzen sich alle drauf, weil er Startelf spielt und weil er steigt und so. Ist ja schön und gut, aber der spielt bei Augsburg und punktet beschissen. Also, ja, wenn man den am Anfang der Länderspielpause mitnimmt und da 2 Millionen Gewinn macht, okay, aber ja, wenn man den am Ende kauft, dann ist das halt.
Wenn man ihn am Ende immer noch hat, hat man alles falsch gemacht.
Ja, wenn man ihn Freitag nach 20.30 Uhr noch hat. Das ist das Problem dann. Ja, und zu Freiburg wollte ich jetzt keine vorheben. Grifo spielt eine unfassbare Saison. Freiburg generell spielt eine krasse Saison. Lienhardt habe ich gestern schon mit dir im Stream gesagt. Klassisches Freiburg-Ecke-Kopfballtor.
Ja.
Über den Kopf drüber gelegt, kurzer Pfosten. Das, so haben die in den letzten Jahren gefühlt pro Saison irgendwie 3-4 Stück gemacht. Und sonst, ich glaube, einfach eine gute Performance. Oder hättest du noch wen, den man speziell erwähnen müsste?
Nee, war ein gesamtkollektiv gutes Spiel von Freiburg. Litzdorn und Grifo stechen wie immer raus. Und ansonsten war es einfach von der Gesamtmannschaft her wie immer ein guter Auftritt. Ich lobe ihn ja immer gerne viel, aber ich finde von Noah Atubolo bei dem Tor von Tietz auch irgendwie ein bisschen. Also, er geht ja gar nicht hin. Also, er war auch gut abgeschlossen, aber
ich hab ihn reingeguckt.
Ich würde mir einfach wünschen, dass er dann es wenigstens probiert. Es sieht einfach besser aus, wenn du diese. Ich sag nicht, dass er ihn gehalten hätte, aber Noah Atubolo hat es öfter mal, dass er, wenn er das Gefühl hat, er bekommt den Ball, nicht einfach stehen bleibt. Und keine Ahnung, er ist noch super jung. Man muss halt manchmal einfach so ein bisschen probieren. Und selbst wenn man noch irgendwie den Finger ranbekommt, das sind dann eben diese Weltklasse-Paraden, wo man dann drüber redet, die zum Beispiel Marvin Flecken damals bei Freiburg immer überragend gemacht hat oder überragend gemacht haben. Das fehlt noch so ein bisschen. Ansonsten war er auch wieder ganz gut. Ist mit dem Ball am Fuß ja wie bekannt relativ gut. Mein Appell als letztes hier, ich würde weiterhin sagen, dass Freiburg eine super Mannschaft ist. Also ich habe jetzt auch versucht, ich habe selber gestern im Stream gesagt, dass ich ihn gar nicht so übergeil finde, aber ich habe mir jetzt Junior Adamu geholt, um einfach eine Aktie von Freiburg zu haben, weil ich die insgesamt einfach cool finde. Und im Umkehrschluss versucht unbedingt, wenn ihr Augsburger habt, maximal einen Augsburger zu stellen. Also ich finde, die einzigen Augsburger, die vertretbar sind, sind Janulis, Tietz und Roveleo. Das war's. Ansonsten würde ich ja alles verkaufen.
Ja. Brauche ich nichts hinzuzufügen. Top. Also ich halte mich von Augsburg komplett weg.
Ja, ist auch gut.
Also ich würde keinen von allen 11 haben.
Ja, gut, das ist ein bisschen hart. Da bist du auch in einer Luxussituation, aber die drei, die wir genannt haben, die sind schon okay, aber selbst die sind jetzt keine absoluten Kaufempfehlungen. Wir kommen zur TSG Hoffenheim gegen den VfL Bochum. Ein Spiel, was wir in der Vorbereitung auf den Spieltag ein bisschen anders gesehen haben. Ich habe eben diesen klaren Sieg für die TSG gesehen, habe auch genau 3-1 getippt. Ihr wart da ein bisschen konservativer. Letztendlich fand ich die TSG gar nicht so überkrass, aber ich fand Bochum einfach unglaublich schwach. Bestätigen einfach so ein bisschen, dass man letztendlich auch Tabellenletzter ist und jetzt auch vollkommen zu Recht Peter Zeidler entlassen hat. Es wurde Zeit. Und gerade nach dem Spiel, es wurde Zeidler, oh Mann. gerade nach dem Spiel war das, also es ging nicht anders. Der musste weg, weil das war wirklich eine absolute No-Show, der Bochumer.
Ja, es sind zwei Dinge passiert, die man hätte erwarten können. Hoffenheim gewinnt und Grilic geht mit Pflaster aus dem Spiel. ich möchte erst auf Hoffenheim eingehen. Baumann wieder überkrass. Und besonders, wen ich hervorheben will, ist Bischoff. Der macht echt einen richtig geilen Spielmacher-Vibe. Ich weiß nicht, wo plötzlich diese Entwicklung herkam. Die kam so aus dem Nichts irgendwie. Den habe ich an den ersten Spieltagen auch gar nicht wahrgenommen. Jetzt plötzlich ist der da, als hätte er immer schon so gespielt. Ich habe keine Ahnung, was plötzlich herkommt. Gefällt mir unglaublich gut. Wäre einer, den ich super gerne in meinem Team sehen würde. Ist so genau der Player-Type, den ich gerne im Team habe. Wenn der irgendwie noch auf dem Markt verfügbar ist, definitiv mitnehmen.
Der war die ganze LSP für 8 Millionen Richtpreis drauf und ich habe mindestens 4-mal drüber nachgedacht, den mitzuholen.
Ich auch.
Ja, super ärgerlich.
Und ich hatte nicht das Geld. Ich hatte die ganze Zeit nur 6 Millionen und habe mich abgefuckt, dass ich mein anderes Team nicht auseinanderbauen will.
Ja, ich bin einfach ein Affe und habe ihn nicht mitgenommen, weil ich dachte, Cassie ist besser.
Ja, okay. Der Rest, Ich glaube, bei Hoffenheim ist da nicht mehr ganz so viel erwähnenswert. Die Tore wurden alles von Spielern geschossen, die ich nicht unbedingt im Team haben wollte. Sowohl ein Bülter als auch ein Tabakovic. Kramaric natürlich was anderes, aber ja, ich glaube, bei Hoffenheim braucht man nicht mehr über ganz so viel reden. Und bei Bochum, ich meine, da braucht man sich nur die Punkte aufmachen und sehen, dass, dass da auch nicht so viel los war. Ja. Wittek natürlich wieder mit den besten Rohpunkten als Spieler auf dem Spiel. Ich weiß, ich hab ihn auch selbst verkauft, weil er mir dann zu teuer wurde für einen Bochum-Spieler, von dem ich einfach nie im Leben grünen Balken erwarten kann, auch wenn er immer der Beste ist, was ich ja gerne im Team habe. Aber wenn er dann so maximal 8 Millionen kostet, dann gefällt mir das. Aber danach ist dann auch irgendwann mal Grenze. Und also wenn man Bochum mal aufstellt, dann Drewes oder ein Wittek, das sind die einzigen beiden, die ich von Bochum nehmen würde. Und wenn man keinen Stürmer hat, einen Hofmann. That's it.
Ja, kann man machen. Bochum wäre bei mir die Mannschaft, die bei dir eben Augsburg war, wo ich auf gar keinen Fall irgendeinen Spieler haben will, nicht mal einen einzigen. Tom Bischoff nochmal ganz kurz, hat wirklich ein 10 von 10 Spiel gemacht, war für mich auch der Man of the Match, der beste Spieler auf dem Platz. Allein der Steckpass auf Bülter, Junge, das ist so ein geiler Pass, Mann, da geht mir einer ab, wenn ich so Pässe sehe. Das war die Definition Pass des Todes. 37 von 39 Pässen am Mann gebracht, 95% Passquote, 4 von 5 erfolgreiche Ballabnahmen. drei von drei zielgenaue lange Bälle, 8 von 12 gewonnene Zweikämpfe, also der war everywhere, der hat die Zweikämpfe sich angeholt, der hat die Bälle gespielt und wie gesagt, allein die Vorlage war wirklich das war so wunderschön. Also ein tolles Spiel vom jungen Spieler. Ist auch ein Spieler, den ich sehr viel in der Jugend gesehen habe. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich eine kleine TSG Hoffenheim-Vergangenheit habe, nicht als Fan, aber einfach mein Homie hat da in der Nähe gewohnt und hatte eine Dauerkarte, einfach weil er direkt am Stadion gewohnt hat. Und da waren wir sehr, sehr häufig auch so Youth-Champions-League-Spiele von Hoffenheim gucken, unter anderem einen Tom Bischoff, einen Stiller, einen Bayer, also Bayer von jetzt Dortmund mittlerweile. Die haben uns damals immer schon sehr gut gefallen und Tom Bischoff auch ein sehr, sehr guter Kicker. Bin ich mal sehr gespannt, wo da die Reise hingehen kann. Hat für mich definitiv auch das Potenzial, so auf Stiller-Level irgendwann zu kommen, wenn er die Entwicklung weiterhin so vorantreiben kann, wie er es bisher gemacht hat. Wir haben noch ein Spiel in der Konferenz und dann sind wir durch mit dem Samstag und das war Mainz 05 gegen RB Leipzig. Leipzig setzt die 2-0-Serie fort und das, obwohl sie eigentlich gar nicht so ein überkrasses Spiel machen. Also ich hätte auch niemals erwartet, dass Mainz hier so gut mitspielt. Am Ende hat Mainz sogar mehr Ballbesitz, nicht, dass das irgendwas auszusagen hat, aber auch was die Torgefahr angeht, fand ich Mainz insgesamt besser, haben auch 6 mehr Schüsse abgegeben mit 17 insgesamt. Und Leipzig hat so ein bisschen wirklich das gespielt, was Leipzig dieses Jahr ausmacht. Eine brutale Defensive, die einfach steht wie eine Mauer. Gleichzeitig einen überragenden Torwart mit Peter Gulaschi. Und dann, wenn sie die Aktion haben, machen sie sie einfach, weil sie qualitativ geil besetzt sind, weg. Über Šeško müssen wir gleich noch einmal reden, aber erstmal generell zu dem Spiel. Wie hast du es wahrgenommen und was sind so deine Schlüsse daraus? Weil das finde ich wirklich sehr interessant.
Ich fand es wieder erwartbar. Es war wieder ein etwas schwächerer Gegner, gegen den Leipzig ja gar nicht diese absolute Dominanz auf den Platz legen will. Das haben sie auch gegen die anderen Mannschaften größtenteils gar nicht so gemacht. Aber einfach defensiv richtig gut stehen, funktioniert die Saison ja ohne Ende. Also wenn man nur gegen Leverkusen Tore kassiert, dann macht man auf jeden Fall was richtig. Wer auch was richtig macht, ist Klostermann, der jetzt das 5. Mal in der Startelf stand und wieder zu 0 gespielt hat. Wieder mit 140 Punkten rausgegangen. Also da kann Liga-Insider langsam auch mal den Pfeil weglassen in der Startausstellung. Ich weiß nicht, der ist einfach ein Garant dafür, dass es bei bei Leipzig alles solide läuft. Sonst ist es einfach ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel, was einfach durch Qualität und Effektivität von Leipzig am Ende entschieden wird. Und ein Orban ist krank.
Ja, definitiv.
305 Punkte mit einem Tor.
Ja, richtig. Also ihr müsst euch auch mal die Stats angucken. Der war zum Beispiel Nico Schlotterbeck hat ja, wie gesagt, 160 Pässe gespielt und hat da seine 270 Punkte dadurch gesammelt. Bei Willi Orban war das einzig und allein durch Zweikämpfe und Klärungsaktionen. Der hat 6 von 6 Bodenzweikämpfe gewonnen und 8 von 8 Luftzweikämpfe. Und wir wissen alle, gewonnene Luftzweikämpfe bzw. plus 5 geklärt, das kannst du in Kickbase farmen, als würdest du Farmville spielen, Alter. Und er hat da richtig die Punkte sich zusammengeballert und geht damit über 300 Punkten raus. Und das mit nur einem einzigen Tor. Das ist schon sauheftig gewesen. Das zeigt aber auch, dass Mainz hier wirklich sehr bemüht war, das wirklich gut probiert hat. Und ich finde, Mainz hat hier ein sehr gutes Spiel gemacht. Letztendlich ist RB dann einfach defensiv zu stark und spielen dann die Situation zu eklig aus, als dass hier Mainz irgendwas mitnehmen kann. Ich würde den Mainzern aber jetzt nicht den mega großen Vorwurf machen, weil die hatten definitiv auch ihre Chancen. Letztendlich war das auch ein bisschen unlucky, dass sie hier ohne Tor rausgegangen sind.
Ja, wir müssen einmal noch über die Offensivaktionen des Spieltags reden.
Real Rap für mich der Saison bisher, würde ich sogar sagen.
Wir kommen da nicht drum herum, einmal noch zu sagen, was wir gestern im Stream schon gesagt haben, dass Benny Šeško, also ich glaube, an Simmons Stelle wären mir da diverse Beleidigungen im Spiel eingefallen.
Boah.
Die erspare ich jetzt allen Podcast-Zuhörern mal. Aber das war wirklich sowas von egoistisch und eigensinnig und
habe ich lange nicht mehr gesehen, sowas. Also für den Kontext, für die Leute, es gibt manche, die hören den Podcast schon, die Highlights nicht an, deswegen wollen wir natürlich klar, auch der kleine Dienstleister sein. Die Aktion ist die folgende. Der Ball ist rechts, quasi aus Mainzer Sicht gesehen, rechts hinten im Spielaufbau. Maxim Leit sieht nach vorne, wird er zugestellt, dreht sich nach hinten und will den Pass zu Zentner spielen. Checkt aber nicht vorher den Passweg, sondern guckt halt einfach nur den Torwart an und spielt dann so einen halb verhungernden Pass Richtung Zentner. Und Šeško läuft halt quasi schon, bevor er den Pass spielt, antizipierend diesem Ball nach. Und Leitsch greift sich an den Kopf nach dem Motto so, scheiße, was hab ich hier gemacht? Oh Gott. Und bleibt stehen. Das war so krass. Er bleibt stehen, weil er genau weiß, Šeško ist 30, 40 Meter vor ihm. Er wird den nicht mehr einholen. Er bleibt einfach stehen. Und Šeško läuft alleine auf Robin Zentner zu. Läuft, ist fast schon übertrieben. Er dümpelt, er joggt so ein bisschen. Gechillt auf Robin Zentner zu. Und jeder Mensch sieht, wie Xavi Simons rechts einläuft. Der Einzige, der es nicht sieht, ist Benny Šeško, der einfach den Kopf nicht hebt oder ihn nicht sehen will oder I don't know, was da in ihm durch den Kopf gegangen ist. Auf jeden Fall gibt es zwei Optionen. Entweder, wenn du schießt, musst du ihn machen oder du legst den wie jeder normale Mensch quer auf Xavi Simons und du musst den querlegen. Da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber. Was macht Šeško? Er entscheidet sich für den Abschluss, obwohl er wirklich einfach nur rüberlegen muss und Xavi kann das Ding ohne Gegenwehr ins Tor passen. Nee, er schließt ab und schießt das Ding irgendwie so halb hoch mit 10 km/h auf Robin Zentner, der gar nicht selber gecheckt hat, dass er den Ball da gerade gehalten hat. Das war total absurd, was wir da gesehen haben.
Man muss auch dazu sagen, bei Xavi, selbst wenn Xavi sich einmal, wenn er gesprungen wäre und sich im Kreis gedreht hätte, hätte er keinen Gegenspieler gesehen. Der stand sowas von blank.
Der hätte seine 3 Jubel vor dem Tor machen können und trotzdem wäre kein Gegenspieler da gewesen.
Also, da waren 3-4 Meter auch noch bis zur Abseitslinie. Es gibt keine Szene, wo es leichter ist, den Ball rüber zu spielen. Besonders, weil der Torwart auch schon so weit draußen ist, dass er nichts mehr tun kann. Also, ich habe gestern im Stream gesagt, das wäre für mich eine disziplinarische Maßnahme. Oder, weiß ich nicht,
ja, das ein paar Ding hundert, ist, so viel es wird, verdienen ja, in die Mannschaftskasse. Es wird halt nicht passieren, weil dein Konkurrent heißt Yusuf Paulsen. Und den spielst du nicht nächste Woche gegen Freiburg in einem sehr wichtigen Spiel. Aber das ist eigentlich wirklich eine Situation, also keine Ahnung. Wir wissen ja auch nicht, wie die Kommunikation danach war. Vielleicht sagt er auch einfach, ey, es war ein Brainfart. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Es tut mir total leid. Es war auf jeden Fall absolut kurios und für mich wirklich die Szene des Spieltags, dass er den nicht rüberlegt.
Absurd.
Ey, total absurd, wirklich. Gut, ich glaube, wir haben das Spiel lang und breit besprochen. Wir gehen rein in den Sonntag. Beginn mit einem Spiel. Paul, ganz viel Spaß damit, weil ich habe keine einzige Sekunde davon gesehen. Viel Spaß. Ja, Holstein Kiel gegen die Union.
Ich kann hier mehr oder weniger auch nur auf die Punkte eingehen. Ich bin nach Hause gefahren.
Ja. Eine
kurze Side-Story da noch zu. Ich bin ins Auto gestiegen, habe mir so gedacht, ja, jetzt auf dem Rückweg. Wir wollten ja zusammen streamen, Wolfsburg-Bremen. Bin ich ins Auto gestiegen, war bang on Anpfiff. Und dann bin ich losgefahren und stand gerade so vor der Bundesstraße, auf die ich drauf fahren wollte. Und habe so gedacht, ah, komm, drehst du das Handy doch nochmal quer und kannst einfach, keine Ahnung, wenn der Kommentator laut wird, dann guckst du mal eben ganz kurz rechts rüber.
Mach ich auch voll oft, ja.
Was passiert, als ich das Ding drehen will, reiße ich mir die komplette Halterung aus meiner Lüftung im Auto. Dann fahre ich auf die Autobahn, ersten Rastplatz, halte ich an. Ich stehe da 5 Minuten lang und kriege diese scheiß Halterung nicht mehr in die Lüftung reingeklemmt.
Ganz kurz, off-topic. Glaub mir, Freunde, investiert in eine gute Handyhalterung im Auto. Ich habe auch immer diese Wix-Dinger gehabt, die man in die Lüftung reinsteckt. Ich habe mir da sämtliche Lüftungen kaputt gemacht. Ich habe jetzt ein einziges Mal so einen richtig guten mit so einem richtig stabilen Metallarm und einem Saugknopf geholt. Das ist ein Gamechanger, Paul, ohne Spaß. Das ist meine Empfehlung der Woche hier.
Ja, das Ding hatte ich ja auch, aber bei mir ist die wie sagt man, das Armaturenbrett? Ist
ja,
das,
ja.
Oder das ist so gewölbt und da hat dieser scheiß Saugnapf nicht funktioniert. Und dann bin ich wieder umgestiegen auf dieses Lüftungsding, obwohl ich schon wusste, dass das bei meiner Lüftung nicht geht.
Mein Gamecheck, ich habe tatsächlich auch so ein abgerundetes Armaturenbrett, also bei mir hat es auch nicht gehalten. Und obendrauf, das hat so eine raue Optik. Das heißt, da hat es auch nicht gehalten. Was ich jetzt gemacht habe, Ich habe auf dieses Runde einen Sticker, den Kickbase-Sticker, den ich habe, drauf gemacht und habe das Ding auf dem Sticker befestigt und das hält bombenfest. Ja, ja, es hält bombenfest.
Das ist eine gute Idee. Ja. Da kann man nochmal drüber nachdenken. Ja, das war Kiel gegen Union. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu Wolfsburg. Nein.
Ja, lass kurz machen, oder? Also, ich habe hier nicht viel zu sagen. Kiel, also meine Zusammenfassung wäre: Kiel probiert's, hat einfach nicht die Qualität. Union macht ein Union-Spiel und ja, Tom Rothe hat einen guten Tag. Das war's.
Ja, wo wir einfach bei Spielen waren, die wir Mittwoch richtig predicted haben. Ich glaube, ich habe 0-1 getippt, was es ja auch ganz lang stand.
Ja?
Dass Rothe dann noch einen zweiten macht, ist halt so. Rothe will ich auf jeden Fall allein wegen der Performance hervorheben. Mhm. Der macht auch 100 Rohpunkte, wenn er die Scorer nicht dabei hat. Renault ist insane.
Ja,
bei der defensiven Stärke ist Gulaschi 2.0. Muss man auch hervorheben. Ansonsten, die Innenverteidigung ist geil. Alles, was defensiv bei Union abgeht, holen. Alles, was offensiv ist, nicht holen. Zu Kiel gar kein holen.
Ja, was willst du sagen? Da ist was keiner interessant. Da ist kein einziger Spieler interessant. Kein einziger.
Ja, Pora, das war der Kandidat, den ich mir unter der Woche noch holen wollte.
Das ist ja gut. Das ist ein guter Spieler. Aber die Mannschaft ist scheiße. Das bringt halt nichts.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Und ich weiß auch nicht, wo die Punkte herkommen sollen. Was sind denn eigentlich die nächsten Gegner hier?
Ja, ich glaube, die haben halt sogar, die haben sogar recht machbare Gegner. Aber
Stuttgart, Heidenheim, Bremen.
Nevermind.
Ja. Ist halt alle, genau die drei, die im Mittelfeld stehen. Ja,
Stuttgart ist Katastrophe, Bremen auswärts ist auch nicht geil, Heidenheim zu Hause ist dann, also, das sagen wir jetzt seit Wochen, aber das ist halt ein absolutes Must-Win-Spiel und Heidenheim ist auch kein Rollover-Gegner, das wird nicht leicht.
Ja, deswegen Kieler, also, ja, Torwart kann man doch aufstellen, habe ich ja selbst auch im Tor, weil es einfach ein Torwart ist. Gegen Union natürlich, das ist einfach das Katastrophen-Matchup für jeden Torwart.
Ja. Torwart muss man immer exkludieren bei Kaufempfehlungen. Also wenn wir sagen, holt euch keinen einzigen, der Torwart, den kannst du eigentlich jeden Torwart in Kickbase holen. Außer Lavrovic, der ist ultra Arsch.
Ja, der ist wirklich schlecht.
Ganz kurz, du hast eben so schön gesagt, du spielst immer noch mit zwei Spielern, die spielen. Ich würde, bevor ich mir einen Kieler reinstelle, würde ich die 5 Millionen lieber in einen anderen Spieler upgraden, investieren und mit 500k Spieler spielen.
Ja, genau das habe ich ja gemacht vor dem Spieltag. Obwohl ich Becker und Porat haben wollte, habe ich beide nicht bekommen, dann habe ich nur noch Marktwertobjekte gehalten.
Ja, passt perfekt für mich. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein ins letzte Spiel, das wir gemeinsam im Watchalong geschaut haben. Die Stage is yours, Alter. Du hast den Spaß deines Lebens.
Ey, ja, wir haben ja noch gar nicht über den Spieltag geredet. Ich habe den Spieltag gewonnen.
So, Skip. Wie war das Spiel, Paul?
Mit Dutsch und Weiser, die zusammen 600 Punkte machen.
So eine Kacke, Alter.
Ist das insane. Ja, wir haben es gestern geschaut. Die erste Hälfte, ich weiß nicht, Wolfsburg war schon besser. Bremen war wirklich sehr, sehr schlecht. Einfach auch vom Spiel her war es einfach schlecht. Es ist kaum ein Ball angekommen. Und das war eigentlich so das Grundproblem. So von der Struktur her und allem war ja alles in Ordnung. Aber ja, die Spielidee und die Pässe waren einfach grottig. Dadurch ist Bremen auch nie in irgendeinen Flow gekommen in der ersten Halbzeit. Aber auch Wolfsburg hat sich nicht so richtig viel rausspielen können.
Mhm.
Hätten aber meiner Meinung nach auf jeden Fall zu Recht zur Halbzeit führen dürfen. Dass Weiser dann dieses Tor vor der Halbzeit macht, ist, glaube ich, der Gamechanger in dem gesamten Spiel.
Komplett, ja.
Tolle Druckschlanke auf Weiser, kann ich auch da schon mal sagen. Und dann die zweite Hälfte einfach gespickt von ganz vielen sehr guten, aber auch glücklichen Szenen für Bremen, wie mit der roten Karte und ja, auch die Tore dann teilweise glücklich, wenn ich auch an das Ding von Grüll denke oder das Ding von Agu, wo Grabera über den Ball drüber rutscht und das von Grüll fliegt da irgendwie abgefälscht in die lange Ecke. Das sind auch Tore, über die ich mich dann gerne mal aufrege, wenn die gegen Bremen geschossen werden.
Ja.
Deswegen, da ist einfach mal alles richtig gut gelaufen. Bremen macht sich da so langsam zur Auswärtsmannschaft, wo man auch, ich glaube, Ole Werner hat es auf der PK auch gesagt nach dem Spiel, man hat ja zu Hause auch gegen Leverkusen, Bayern und Dortmund gespielt. Also, wer da erwartet, dass man zu Hause richtig krass ist, dann geht man auch mit den falschen Erwartungen rein. Deswegen gefällt mir immer besser. Also, es ist einfach solide. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen um die Innenverteidiger, um das mal aufzugreifen. Malatini ist dann noch angeschlagen rausgegangen. Da sah es eher nach Krämpfen aus, aber wer weiß, was da los war.
Ja.
Der sah auch nicht ganz so glücklich aus. Jung früh rausgegangen. Veljkovic ist sowieso verletzt. Ja, wir spielen mit Friedel gegen den Rest quasi. Ich weiß auch nicht. Also, was bei uns mit den Innenverteidigern los ist, ist krass.
Ja, schon crazy. Wobei Amos Pieper, finde ich, hat ein sehr gutes, nicht sehr gut, aber hat ein gutes Spiel gemacht nach Einwechslung. Also
ja,
war definitiv jemand, den ich jetzt schon länger nicht mehr wirklich gut gesehen habe, aber da war er wirklich sehr stabil, hat ein gutes Spiel gemacht, auch zwei, dreimal. Muss man auch sagen, Malatini, ich weiß nicht, ja, glaube Punkte und bewertungsmäßig sah der gar nicht so krass aus, aber ich fand, der hat ein Bombenspiel gemacht. Also ich glaube, ohne Malatini wären hier ein, zwei Tore für Wolfsburg mehr gefallen. Und es ist jemand, den ich gerne auch mal kritisiert habe, aber ich finde, Malatini hat echt ein tolles Spiel gemacht. Allein Bremen und den Besitzern zu hoffen, würde ich euch, ja, wäre ich glücklich, wenn er sich nicht verletzt hätte in dem Game, weil er wirklich stark war. Ja, haben wir über die Grüll-Formationsänderung geredet bisher? Noch nicht, ne?
Nee, haben wir nicht. Aber
lass das gerne noch machen.
Man hat halt alleine an Weisers Spielanteilen schon wieder gesehen, dass es vielleicht doch der Weg ist, ihn außen zu haben. Aber vielleicht ist es auch einfach nur das Spiel, das jetzt am Ende so gelaufen ist, was ihn sehr in Szene gesetzt hat. Ich finde, Grüll hat sehr gut gemacht, deswegen rechtfertigt er auch auf jeden Fall seinen Startplatz. Besonders pressingmäßig und lauftechnisch hat er echt ordentlich was abgerissen. Also war quasi überall auf dem Feld. Ist
auch interessant, ne? Also fast durchgespielt, ja, muss man auch sagen. Ja, zu Weiser haben wir auch gestern schon drüber geschnackt. Ihr solltet die Watchalongs abchecken, Freunde. Da wird auch schon viel gebabbelt hier. Warum Weiser auf dieser rechten? Es ist so eine von der Grundintention recht ähnlich zu der Stöger-Debatte. Es natürlich ist ein Weiser auf der Halbposition Top-Besetzung. Wenn du sagst, ich will Weiser und Schmied auf den Halbpositionen haben, besser kannst du es eigentlich nicht spielen. Das Problem ist, du musst dir auch immer überlegen, wo bringt dir der Spieler gesamtmäßig am meisten? Und selbst wenn das auf der Halbposition ist, muss man dann überlegen, ist es dann nicht sinnvoller, da jemand anderen zu stellen, wenn Weiser zum Beispiel auf der Schiene noch besser ist als auf dieser Halbposition? Weil er ist auf der Halbposition deutlich besser als Grüll, er ist aber auf der rechten Wingback-Position deutlich besser als alle anderen und liefert ja auch einen größeren Mehrwert. Weil, auch gestern drüber geschnackt, wo Weiser so überkrass ist, und das erste Tor ist das für mich in Definition, Weiser ist unglaublich gut darin, wenn er den Gegner, den er außen hat, der ihn deckt, der bei ihm steht, stehen lässt, einen Lauf in diesen Halbraum machen kann, quasi ohne Gegner in diesem Bereich ankommt und dort dann eben Entscheidungen finden kann, als Anspielaktion, Option agiert und so weiter. Wenn er bereits in dieser Halbposition spielt, was ja in den letzten Spielen der Fall war, hat er quasi immer Gegnerbezug, kann sich daraus auch super lösen. Ich meine, selbst da ist Mitch Weiser halt, wie gesagt, überragend. Aber er ist halt noch mal krasser, wenn er ohne Gegnerdruck in diesen Halbraum reinstarten kann und dann quasi aus der Dynamik kommt. Weil Thema Dynamik ist auch beim Verteidigen immer eine große Sache. Es ist sauschwer, einen Spieler, der auf dich zuläuft, zu decken beziehungsweise eben zu übergeben. Weil der Außenspieler muss dann quasi den Lauf von Weiser checken, muss dem Innenverteidiger rechtzeitig Bescheid geben. Der Innenverteidiger muss den Lauf aufnehmen. Dadurch wird nochmal eine Lücke gezogen etc. Das ist erstmal letzten Endes dieses Auseinanderziehen von Ketten oder von Spielern aus einer Position, um andere Räume zu öffnen. Das macht Weiser halt so unglaublich gut und deswegen ist er so unglaublich gut auf dieser Schienenposition. In der Halbposition ist er trotzdem überragend, aber er ist halt noch mal viel krasser für die Mannschaft als auch er selber, wenn er eben von dieser Wingback-Position kommt. Also ich finde den Ansatz sehr geil und ich finde es auch gut, dass sie da zurückgegangen sind. So gut es Derek Köhn auch gemacht hat, Mitch Weiser und Agu ist halt immer noch die deutlich bessere Wingback-Besetzung.
Ja, wir haben es ja gestern im Stream auch gesagt, Agu ist so krass geworden mittlerweile. Real, also der spielt 7. Spieltag, 7. gutes Spiel von Agu, würde ich fast sagen.
100%. Und ich finde, der ist einer der konstantesten und besten Bremer bisher dieses Jahr. 100%.
Ja, der macht es wirklich gut. Was ich zu Weiser noch sagen wollte, ich glaube, es macht auch gewisserweise Sinn, rein von der Spielfläche her, einen so kreativen Spieler noch ein bisschen weiter hinten angesiedelt zu haben im Spielaufbau. Wenn man nämlich Schmied und Weiser beide vorne hat, dann fehlt ein bisschen die Kreativität hinten so mal Pressing oder gewisse Situationen aufzulösen. Wenn man die so ein bisschen gestaffelt aufstellt, ich glaube, das hat hier und da in der einen oder anderen Situation auch noch was zu bewirken.
Ja, und ganz banal noch ein bisschen Oldschool-Flankenqualität. Also auch allein in dem Spiel wieder, was Mitch Weiser da für geile Dinge reingehauen hat. Das fehlt ja halt auch. Und Derek Köhn ist jemand, der mit Dynamik in Dribbling-Situationen reingeht, der mit Dynamik in die Box reingeht. Der liefert ja aber keine große Flankenqualität. Das hast du mit Mitch Weiser halt auch, wenn du ihn nochmal auf der Schiene spielen lässt.
Ja. Definitiv. Wir müssen auf jeden Fall noch über Wolfsburg reden. Die meisten Kommentare waren auch gestern auf YouTube über Wolfsburg. Besonders über Amura und so. Kann ich direkt vorwegnehmen. Amura, braucht man sich keinen Stress machen, was der für Situationen hatte. Das ist eine Frage der Zeit, bis der wieder seine Tore schießen wird. Auch wenn da jetzt nur am Ende 30 Punkte stehen. Ja, trotzdem war er am Ende ein bisschen unsichtbar, aber allein von seinen Aktionen her fand ich ihn ganz cool. Kaminski müsste eigentlich wieder einen grünen Balken machen, macht nur 50.
Haben wir gestern auch gesagt, dass es so ein Spieler ist, was wir im Podcast öfter besprechen, das ist ein Spieler, der deutlich besser spielt, als seine Kickbase-Punkte am Ende zeigen. Weil Kaminski war wieder einer der besten Wolfsburger, obwohl er eigentlich gar kein so gutes Spiel gemacht hat. Also weiterhin für mich eine Kaufempfehlung. Wenn ihr ihn irgendwie bekommen könnt, ich würde da weiterhin zuschlagen.
Ja, wie man als Kommentator gerne sagt, einer der aktivsten Spieler. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Und einen Joaquim Mele würde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Allein, weil er jetzt reingekommen ist und direkt getroffen hat. Das ist einfach ein geiler Start für einen kopfvollen Spieler, wenn er von einer Verletzung zurückkommt. Das kann, glaube ich, ein guter Boost sein, auch dann schnell wieder Startelf-Relevanz zu haben. Tomasch fand ich gut. Ansonsten, ja, Wimmer würde ich nächsten Spieltag nicht aufstellen.
Ja, ganz kurz dazu. Also, es war eine rote, aber es war jetzt kein böses Foul. Also, ich würde da jetzt Wimmer nicht den mega Vorwurf machen. Er trifft ihn unglücklich und es ist eine rote und das geht auch vollkommen in Ordnung, aber mehr halt für mich auch nicht. Also, ich würde mir jetzt, wie gesagt, auch nicht den mega Stress machen oder keine Ahnung. Es war okay, aber muss man jetzt auch nicht überbewerten, ne? Dann Joachim Mähler, hast du gerade schon gesagt, Joachim Mähler ist für mich einer der besten offensiv spielenden Außenverteidiger, die die Bundesliga hat. Wenn man den jetzt geil in Szene bekommt, ist es nochmal ein riesiges Asset für den VfL. Ich bin auch sehr gespannt, ob er dann nächste Woche Startelf ready ist. Das wird interessant zu sehen. Amura würde ich mir gar keinen Stress machen. Amura ist auch wieder das Beispiel, dass Kickbase-Manager einfach greedy sind, Mann. Der spielt bisher seit seinem Verletzungscomeback ein 10 von 10 Ding, fährt da gefühlten 200er Average. Jetzt macht er einmal ein semi-gutes Spiel. Er war für mich trotzdem fast mit der beste Wolfsburger auf dem Platz und hätte auch hier in dem Spiel wieder treffen können. Und die Leute sind direkt, ja, Amura, Flop, muss ich verkaufen. Das ist, Leute, ihr müsst mal ein bisschen chillen. Ihr müsst immer an dieses Langfristige bei Kickbase denken. Und solange Wolfsburg, also Amura wäre sowieso jemand, den ich niemals verkaufen würde. Und jetzt gerade bei dem Programm, die Wölfe haben, ist das eine 10 von 10 Empfehlung weiterhin.
Ja, hundertprozentig. Habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Weil manche erwarten halt einfach von Stürmern, dass sie punkten,
dass sie jedes Spiel treffen.
Aber plus Ausraster.
Kleinitz wäre ja auch so ein Beispiel. Ich meine, ich hab zu dir gesagt, boah, ich bin ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, ob Kleinitz diesen Preis wert ist, aber um wieder das Wort hier reinzubringen, Stürmer-Tags. Du bezahlst in Kickbase für einen Stürmer einfach immer mehr. Und Tim Kleinitz hat jetzt 4 Spiele in Folge nicht wirklich geil gepunktet, wuscht dann gegen Augsburg irgendwie einen rein, aber dann macht er eben so ein Spiel wie jetzt gegen Heidenheim, macht er fast 300 Punkte und steht jetzt beim 136er Average. Und dann sagst du wieder, okay, 25 Millionen ist fast ein Steal für ein 136er Average. Das ist halt einfach bei Stürmern so. Die haben dann mal 3-4 Spiele, wo es dann nicht klappt. Dann haben sie mal 3-4 Spiele, wo sie den Hattrick machen. Stürmer ist halt schwer, Stürmer-Matchup-basiert aufzustellen. Du musst einfach ein bisschen Luck haben, dass sie in dem Spiel halt treffen, obviously.
Das ist auch beim Dusch das Gleiche. Da hast du auch 4 Spiele, wo kaum an die 80 Punkte rankommt oder teilweise mit Minuspunkten rausgeht.
Ja.
Und auch bei den Bremen-Fans, Alter, über Dux zu reden, ist wirklich das größte Hassthema von allen überhaupt. Also ich habe da gar keine Lust mehr, den Namen überhaupt auf der Arbeit in den Mund zu nehmen. Aber jetzt macht er wieder 2 Assists, Tor ist MVP des Spiels gegen Wolfsburg und alles wieder happy, ne? Es ist einfach unglaublich.
Das ist ja eher so, das ist ja so Local-Fanbase-mäßig. Das hast du ja bei jedem Verein. Ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch Bayern-Fans, die, wenn Harry Kane jetzt die letzten 2 Spiele nicht getroffen hat und gegen Stuttgart zur Halbzeit auch kein Tor hatte, die sagen, oh, Harry Kane, schon ein bisschen overrated, der Mann. So Leute gibt's halt immer, aber das gehört ja zum Fußball einfach dazu.
Natürlich, natürlich.
Paul, it was a blast. Ja. Wir sind durch. Spieltag 7 ist rum. Mittwoch dann die nächste Episode, natürlich wie immer. Kennt ihr mit Preview-Show etc. Nochmal auch an der Stelle, wir haben es letzte Woche Mittwoch gesagt, aber ich will es auch gerne nochmal hier sagen. Vielen, vielen Dank, dass diese Montagsfolge so cool ankommt. Das macht uns richtig stolz, ehrlich. Das macht uns erstens mega glücklich und zweitens mega stolz. Ist echt eine coole Sache. Ganz, ganz großes Dankeschön von uns dreien an der Stelle. Uns macht auch sehr viel Spaß und wir haben es im Off letztens noch kurz gesagt, es ist auch super geil für uns, weil wir uns nochmal so viel tiefer mit allen Matchups beschäftigen, wenn wir diese Montagsepisode machen, dass man da über die Woche eigentlich gar keine Vorbereitung braucht und dann gefühlt die ganzen Formate aus der Hand schütteln kann oder zum Beispiel auch die Mittwochsepisode nicht groß vorbereiten muss. Ist wirklich richtig cool. Also vielen, vielen Dank für den coolen Support auch auf diesen Montagsepisoden. Und ich hoffe, dass Palacios nächste Woche spielt. Ich hoffe, dass Jamal Musiala endlich wieder fit wird und dann kann ich ja vielleicht auch endlich mal über 900 Punkte in Kickbase machen.
Ja, sehr gut. Nein, du sagst es schon. Ich glaube auch, dass diese Montagsfolgen großen Mehrwert haben. Das liegt einfach daran, ich meine, wir reden selbst, das ist nochmal ein Unterschied, als wenn man nur zuhört. Aber ich konsumiere sonst an Kickbase maximal Tobis Spieltagsrückblick, weil ich mich selbst dann oben sehen will. Aber sonst halte ich mich eigentlich bei allen anderen Sachen raus, weil ich den Input gar nicht mehr brauche, weil ich besonders durch Tobis und Jakobs Meinung dann immer so diesen Rundumschlag an Kickbase-Gedanken habe. Und das ist eigentlich alles, was man braucht. Also man braucht sich nicht komplett zu kippen mit allem und 500 Podcasts hören, weiß ich nicht, 1000 Videos schauen. Ich glaube, dass, wenn man das gebündelt so macht, ich glaube, dann kann das hier ein geiler Rückblick immer sein. In Kombination auch noch mit deinem YouTube-Rückblick auf
Ja, da hast du halt nochmal visuell. Also ich meine, der Podcast ist natürlich nochmal deutlich intensiver, aber wenig, also die Leute ist natürlich auch immer ein zeitlicher Aufwand, weil das Ding hier dauert dreimal so lang wie mein Video. Aber du hast, wenn du meinen Rückblick guckst, hast du visuell alles auf einen Blick und wir gehen hier nochmal ein bisschen tiefer rein und erklären euch, warum die Punkte zusammengekommen sind, warum gute Punkte teilweise trotzdem nicht zu empfehlen sind, umgekehrt genau dasselbe. Ich würde auch sagen, wenn du den Rückblick schaust und dann diesen Podcast hörst, dann bist du eigentlich perfekt mit dem Wochenende im Reinen und weißt ganz genau, was passiert ist und kannst alles auch deutlich besser greifen. Da können wir uns, glaube ich, selber auf die Schulter klopfen, dass das ganz gut funktioniert.
Ja, und wenn dann jeder am Dienstag irgendwie, weiß nicht, jemand hat eine halbe Stunde Fahrt zur Arbeit, hört die erste halbe Stunde auf dem Hinweg, die zweite halbe Stunde auf dem Rückweg und ist perfekt vorbereitet, kann sich dann natürlich Mittwoch auf unsere Mittwochsepisode konzentrieren und ist perfekt für den nächsten Spieltag vorbereitet. Ist das ein Traum? Beenden wir diese Episode. Bei genannter Mittwoch-Episode sehen wir uns dann auch in 2 Tagen wieder und dann auch wieder mit Jakob. Und ja, damit sage ich Tschüss.
Yes, sir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.